Potatoes.
Hey, liebe Potato-Heads, willkommen zu einer neuen Runde Potatoes der Talk. Carsten hat wieder einen Gast rausgesucht. Carsten, da muss ich dich mal fragen, haben wir jetzt bald das ganze Panther-Team durch oder wie sieht das hier aus?
Na, die haben wir noch ein paar Mannschaften, ne? Aber ich muss ja meinen Ruf ein bisschen, sag ich mal, gerade biegen. Manche denken ja, ich habe mit dem Panther ein Riesenproblem. Nee, eigentlich nicht.
Ja, ich habe eher das Gefühl, du wirst langsam von ihm bezahlt.
Miau.
Okay, wen hast du denn da mitgebracht?
Ja, Coach Koschi oder wie ihn Bürgerliche nennen dürfen, Matthias Karkosch von der Panther U16. Hallo Koschi.
Hallöchen.
Hallo meine Lieben.
Wie geht es dir?
Fantastisch.
Ist es okay, wenn wir dich Koschi nennen?
Sehr gerne. Also eigentlich nämlich jeder Koschi. Also meinen bürgerlichen Namen Matthias Karkosch kennen wirklich die wenigsten, vor allem im Football.
Das ist mit meinem Spitznamen auch so, ja.
Ich heiße mit Nachnamen Stümpel, super. Da braucht es keinen Stümpel-Spitznamen, bei so einem Nachnamen. Dankeschön.
Ja, bist du gestraft genug.
Ja. Ist auch durch Football entstanden, der Spitzname.
Ja, natürlich.
Ich glaube, ich war noch dabei.
Ja, du warst dabei.
Du warst noch dabei.
Ja, wie lange kennen wir uns schon?
2006 tatsächlich.
2006, das ist auch schon eine Weile.
Ja, ne? Also er hat sich gut gehalten im Gegensatz zu mir.
Ja, Koschi, irgendwann bist du ihn halt leid. Ne? Also wenn du so lange mit ihm zusammenhängst wie ich, dann... Nein, kleiner Spaß.
Okay, ich habe den ersten Liedwunsch für dich, Kälte.
Ja?
AFI, The Leaving Song.
Okay, Koschi, dann erzähl doch mal. Du, Football, Panther, so viel haben wir jetzt mitgekriegt. Erzähl doch mal ein bisschen was. Was machst du? Was ist deine Position?
Genau, also ich bin Matthias Karkosch oder einfach Koschi. Ich bin 34 Jahre alt, Football seit 2006. Das war auch tatsächlich mein allererstes Jahr bei den Duisburg Dockers noch. Ich weiß gar nicht, ob es die in einer Football-Abteilung gibt. Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, die machen mittlerweile...
Nur noch Fleck,
Softball. Ja, und dann irgendwie ein bisschen durch NRW gewurstelt, durch diverse Stationen. Ich spreche mal davon, dass ich einige Vereine erleben durfte. Von Duisburg ging es zu den Bullies damals, dann nach Bochum, zu den Bochum Cadets. Dann ging es weiter zu den Langenfeld Longhorns. Dann wollte ich mit Football eigentlich eine kleine Pause machen, aber da wurde man klassischerweise überredet. Dann ging es zu den Schiefbahn Riders, Mülheim Shamrocks und meine letzte Saison 2018 habe ich dann bei den Düsseldorf Bulldozern abgeschlossen. Und dann 2018 ins Coaching eingestiegen.
Und wer hat dich quasi erweckt? Wie bist du zum Football gekommen?
Tatsächlich durch die Düsseldorf Panther. Also ein ehemaliger Klassenkamerad, Matthias Berning, der es auch in die Practice Squad der New York Jets geschafft hat, war mein Klassenkamerad. Mhm. Und der hat nur von Football geschwärmt. Ja, der kam immer klassischerweise mit seinen Panther-Klamotten zur Schule, hat eigentlich nichts anderes getragen. Und früher war ja dieser Panther-Pride ja sehr präsent, so zu meiner Jugendzeit. Und irgendwie hat mir das sehr imponiert. Also fand ich das cool. Und auch bei den Game Days dabei zu sein, ich habe mir ein paar Spiele von ihm angeguckt, hat mir das schon imponiert, wie die Jungs halt zusammengehalten haben und Gas gegeben haben. Und so bin ich auf Football gekommen.
Ja, das ist so klassisch, ne? Kette, ne? Kennen wir ja auch noch, ne? Dann spielt irgendeiner Football und jeder weiß, dass er Football spielt, weil er erzählt es jedem, ne? Football spielen, Veganer sein oder CrossFit machen, haben eine Gemeinsamkeit. Man erzählt es jedem, ob er es wissen will oder nicht.
Wollte ich gerade sagen, ob man es wissen will oder nicht, genau. Man weiß es. Ich nehme mal an, du hast auch selber gespielt, Koschi?
Ja, genau. Das war quasi alles meine Spielerstation, die ich gerade genannt habe.
Okay, und welche Position hast du bekleidet?
Quarterback hauptsächlich.
Quarterback, Menschen, ja. Bälleschubser.
Also anfangs als Receiver angefangen, immer wieder auch als Receiver eingewechselt, aber hauptsächlich irgendwann komplett auf QB geblieben.
Na, da musst du dich ja bei uns dicken Jungs richtig wohlfühlen.
Ja, also meine O-Liner haben
Pass auf, was du sagst, ja. Pass auf, was du sagst, ja. Wir hatten eine gemeinsame Vergangenheit. Pass auf, was du sagst.
Das stimmt, aber meine O-Liner haben auch immer ihre Würstchen vom Game Day bekommen.
Würstchen
und von Mama gab es dann auch immer einen Bolognese-Abend. Ne?
Damit du auch wieder heil nach Hause kommst.
Genau.
Kennst du den Judas-Call?
Natürlich.
Wer kennt den? Wurde er bei dir schon mal angewendet?
Glücklicherweise nicht. Ich habe mich immer sehr, sehr vorbildlich meinen O-Liner gegenüber verhalten.
Also bevor Koschi da irgendwie Quarterback gemacht hat, nannten die Dockers das mal den Offense-Guard-Blitz.
Genau. Erzähl doch mal den Zuhörern kurz, was man sich unter einem Judas-Call vorstellen kann, Koschi.
Judas Call ist für mich die Definition von, hey Quarterback, wir haben jetzt gar keinen Bock auf dich. Das heißt, beim nächsten Snap tun wir einfach mal so, als hätten wir das, den Spielzug nicht verstanden.
Genau, und dann hast du auf einmal ein paar lustige Defender, die bei dir mal anklopfen und freundlich guten Tag sagen.
Also zum Beispiel Pass Play, oh, wir dachten, das wäre Run. Ja, und dann kriegt man so einige Blitze ab.
Ja. Oder es fällt einem ein, man müsste nochmal schnell den Schnürsenkel zumachen.
Ja, genau.
Ja. 5 Leute gleichzeitig. Warte mal, ich helfe dir.
Aber wie gesagt, ist mir nie passiert.
Also, ich wollte gerade sagen, also, du bist so ein grundsympathischer Typ. Die O-Line hatte nie das Bedürfnis, mal zu sagen, so nicht.
Ich hoffe doch. Ne? Ich hatte eigentlich immer, ich war immer so ein bisschen der Clown in der Mannschaft, immer so ein bisschen für gute Stimmung gesorgt und deshalb habe ich da nie so Probleme gehabt, mit den Leuten so anzuknüpfen. Ne?
Also bist nicht so der klassische Quarterback, der den Center einfach mal den Ball gegen den Kopf wirft, weil er scheiße snappt oder so?
Nein, gar nicht. Nein. War ich nie, wollte ich auch nie sein. Klar, als Coach hat man so ein bisschen seine Rolle verändert, aber früher war ich irgendwie auch gerne der Klassenclown, so dieser Everybody's Darling. Irgendwann war diese Rolle weg, Everybody's Darling, wenn man natürlich als Quarterback älter wird und mehr Verantwortung übernimmt, auch Team-Captain wird, da war das nicht mehr so easy. Aber davor, so bis 25, 26 war ich schon so der Team-Clown, aber auch sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und wann bist du Coach geworden und warum?
2018, nach 13 Jahren aktiver Zeit als Spieler, das war für mich so ein, ehrlicherweise, ein natürlicher Prozess. Also mich hat das Coaching schon immer fasziniert, auch tatsächlich schon zu der Zeit, wo ich meinen Klassenkameraden hatte, der bei den Panthern gespielt hat. Und diese sehr prägende Ära der Panther-Jugend früher unter Steffen Beuer, ich habe das ja so mitbekommen. Wie gesagt, mich hat das immer wahnsinnig fasziniert, wie ein Trainer es schafft, Leute so begeistern. Und ich habe im weiteren Verlauf meines Lebens immer wieder Jungs aus dieser Zeit kennengelernt. Und die Geschichten waren immer gleich, haben sich immer gedeckt. Ja, die Jungs haben von Brotherhood gesprochen, von Familie, von der Coach hat mich zum besseren Menschen gemacht. Und das haben ja auch teilweise Eltern von den Spielern bestätigt. Und das hat mir immer wahnsinnig imponiert. Und dann habe ich mich auch mit Trainerpersönlichkeiten beschäftigt, schon sehr früh in meinem Leben. So Fußballtrainer zum Beispiel, wie Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann, die im jungen Alter es geschafft haben, so eine Kultur aufzubauen. Und das war für mich dann irgendwann so ein Prozess, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich da Bock drauf. Weil ich genau wusste, entweder spielen oder coachen, beides wusste ich, funktioniert nicht. Und aber das hat irgendwie so von heute auf morgen kam dieser Signal, hey, mach es.
Und was für ein Team? Also du trainierst jetzt die U16 bei den Panthern.
Genau.
Oh, schwieriges Alter, oder?
Sehr, sehr schwieriges Alter, ja.
Was sind so deine größten Herausforderungen?
Also angefangen habe ich in Krefeld, also U16 ist, ist jetzt tatsächlich mein erstes Jahr. Was war deine Frage, sorry?
Was so in diesem Alter für dich die größten Herausforderungen sind, eine U16-Mannschaft zu coachen?
Also aktuell muss ich sagen, dass wir keine Herausforderungen haben, weil wir von vornherein eine ganz klare, oder seit dem ersten Tag eine ganz klare Linie fahren, wo die Jungs sich drin bewegen dürfen. Und wir erleben eigentlich sehr, da waren wir auch sehr überrascht, wir Trainer-Crew, ein sehr offenes Team, ein Team, das uns folgt, was uns respektiert. Und ich sehe es aktuell tatsächlich nicht als Herausforderung. Also ich habe auch gedacht, oh, schwieriges Alter, ja, so halb pubertierend und dann kommen vielleicht noch die ersten Mädels dazu und die ersten Erfahrungen vielleicht mit Partys und Co., aber gar nicht. Also wirklich der Fokus von den Jungs ist, man muss immer wieder daran erinnern, ne, dass das kein Spielplatz ist, das gehört dazu. Das ist vielleicht so die kleine Herausforderung, diese Mentalität zu erwecken, aber wir machen da sehr gute Fortschritte.
Wir haben mal Zahlen auf dem Tisch. Wir kennen ja Teams, die immer gerade so knapp vor der Spielfähigkeit stehen, die manchmal versuchen, alles durch Disziplin hinzukriegen und dann einfach, sag ich mal, ganz viele Leute hinten überlassen und sich wundern, warum sie nicht genug Leute haben. Wie ist denn bei euch so die Quantität?
Unser Kader ist bei knapp über 50 Jungs. Gestern haben auch nochmal 2 Jungs gesigned. Es läuft erstaunlich gut, ja, als ich das Team.
Ich wollte gerade sagen, über 50 ist alter Schwede, ey.
Ja, also auf dem Papier, ne? Also das ist ja klassischerweise, ne? Papier, 50 Jungs.
Manche kriegen nicht mal das hin.
Wir haben uns das auch erarbeitet, muss man ganz fairerweise sagen. Ja, das Team hatte letztes Jahr eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von 15 bis 20 und die haben wir jetzt quasi verdoppelt. Wir sind ungefähr immer so 30 Jungs beim Training. Wir haben sehr viele Corona-Infizierte aktuell. Das heißt, die Trainingsbeteiligung wäre eigentlich noch besser. Aber ich bin aktuell wirklich sehr, sehr zufrieden. Konnte aber bisher, aber ich hatte immer das große Glück, auch in Krefeld angefangen 2018 und auch eine sehr gute Trainingsbeteiligung aufgebaut. Also wirklich aufgebaut. Ne? Das kommt nicht von heute auf morgen, das haben wir uns schon aufgebaut, würde ich sagen.
Ja, was hältst du eigentlich von Trainingsbeteiligung so generell so als Zahl? Ne, viele sagen, ich brauche eine Trainingsbeteiligung von 80%. Andere sagen, ich brauche mindestens 30 Leute beim Training. Was ist denn so dein Take dazu?
75%.
Das ist meine Ansage, aber das kann man sich bei 50 Leuten leisten, ne?
Ja, genau, das ist halt der Punkt. Wir haben quasi unser Programm in drei Phasen aufgeteilt und nach jeder Phase machen wir so eine Analyse. Und wir hatten erstaunlich einen hohen Anteil an Jungs, die bis 75% an Trainingsbeteiligung haben. Das waren so, ich glaube, 22, 23 Jungs. Und das hat uns gezeigt, dass die Jungs halt auch wirklich, dass sie auf einem guten Weg sind.
Kate, hast du das auch gehört? Er macht sowas wie Meilensteine und prüft dann, ob die Meilensteine erfüllt worden sind, die Ziele, die er sich gesetzt hat.
Ja, Mensch, ist ja schon high professional.
Ist ja so ein neumodischer Scheiß, ey. Kannst ja nicht sowas machen, ey.
Naja, und da ist Trainingsbeteiligung auf jeden Fall ein Meilenstein. Du musst ja zusehen, dass die Breite deines Teams weiß, was sie da macht auf dem Feld. Sonst brauchst du ja nicht antreten.
Schaut ihr euch auch an, warum Leute nicht zum Training kommen? So in der Masse, nicht einzeln, aber so generell so als Gründe mal? Interessiert dich sowas oder ist es einfach so, wenn ich komme, der hat seine Gründe?
Ja, also auf jeden Fall. Also die Jungs müssen sich über Spieler Plus bei uns anmelden. Das ist ja so eine App, wo man sich fürs Training an- oder abmelden kann. Das müssen die Jungs auch 24 Stunden vor dem Training machen. Das ist eine Regel bei uns im Team. Und klar, jedes Mal gibt es immer Jungs, die das vergessen. Aber ich wirklich vor jedem Training, einen Abend davor, setze ich mich hin, gucke, wer hat sich nicht angemeldet, dann schreibe ich auch die Jungs an. Und ich schreibe auch jeden Spieler, der nicht beim Training war, unentschuldigt auch nochmal persönlich an. Und wenn Jungs halt eine ganz schlechte Trainingsbeteiligung haben, da suche ich auch das Gespräch. Also ich bin da schon hinterher und versuche herauszufinden, wo dran liegt's. Was können wir vielleicht als Trainercrew besser machen? Wo fehlt vielleicht der Motivationsansatz? Das ist mir schon wichtig. Also mir schon vor allem als Headcoach zu wissen, nicht nur wie meine Spieler heißen. Also mittlerweile kenne ich nach 2 Monaten schon jeden Namen meiner Spieler. Mir ist wichtig auch die Eltern kennenzulernen. Viele durfte ich schon kennenlernen. Und auch so ein bisschen die Backgrounds kennenzulernen. Das ist für mich einfach an die Jungs dann ranzukommen.
Wenn du sagst, ihr habt euch diesen Stand, den ihr jetzt habt, mit so einem riesigen Kader von 50 Jungs, ihr habt euch den erarbeitet. Was sind so die Bausteine gewesen, um diesen Erfolg aufzubauen? Also was war euer Geheimnis?
Zuallererst habe ich viel beobachtet. Ich habe schon im Jahr zuvor, wo die alte Trainercrew da war, habe ich mir so ein paar Trainingseinheiten angeguckt und mir Notizen gemacht. Und auch so die ersten 1-2 Wochen habe ich einfach viele Dinge einfach beobachtet. Klar, ich habe von ersten Tag an so meine goldenen Regeln, meine ersten 3 goldenen Regeln dem Team präsentiert. Also zum Beispiel die erste Regel ist, wenn du zum Trainingsplatz kommst, dann begrüßt du jeden. Also ich will, dass jeder jeden begrüßt, also Minimum mit einer Ghetto-Faust. Weil ich oft in Teams erlebt habe, vor allem wenn neue Jungs kommen, vor allem in dem Alter, sind die ja sehr eingeschüchtert. Und da sind ja schon so die ersten Gruppen und keiner begrüßt die, keiner bestellt sich vor, dann ist das sehr schwer für so einen Jungen reinzukommen. Und ich habe einfach gemerkt, durch diese Regel hat das einen wahnsinnigen Impact. Das heißt, ein neuer Spieler wird direkt von 50 Jungen, ich achte da auch wirklich drauf, ich stelle mich teilweise an die Seite und beobachte, ob die Jungs sich auch begrüßen. Und das hat einen wahnsinnigen Impact darauf. Und ich würde sagen, von den Jungs, die beim Probetraining waren, haben zu 90% haben dann nochmal gesigned. Also einer hat jetzt abgesagt, weil er schulisch das nicht hinbekommt. Aber alle Jungs, die zum Probetraining kommen, die sind so begeistert, dass sie sich quasi anmelden. Ja, das ist so, das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, wenn ich zu spät komme, mache ich 15 Burpees. Wir kennen alle dieses leidige Thema mit zu spät kommen und hier nur, wenn die Stars zu spät kommen und zum Training antrudeln dann und kriegen trotzdem Spielzeit generiert, das gibt's bei uns nicht. Ganz einfach, wer zu spät kommt, ist auch egal warum. Ob die Bahn zu spät ist oder ob Mama zu spät von zu Hause losgefahren ist oder egal, du machst deine 15 Burpees und wir Coaches zum Beispiel machen das auch. Mhm. Die dritte Regel ist, wenn ein Coach redet, dann höre ich zu. Ja, und da achten auch die Coaches drauf, dass wenn wir reden, wirklich Augenkontakt und sobald die Jungs irgendwie weggucken, dann hören wir auch auf zu reden. Ja, das hat für mich was mit Respekt zu tun.
Ihr macht die Burpees auch? Habe ich das gerade richtig gehört?
Ja, genau. Also ich bin auch letztens zu spät gekommen. Ich bin und habe dann auch meine 15 Burpees gemacht. Bin damit vollkommen d'accord. Halte mich genauso an die Regeln, weil ich zu spät komme, hat was mit Höflichkeit zu tun. Ja, und wir sprechen nie über Strafen. Also ich würde niemals das Wort Strafe in den Mund nehmen, sondern es sind einfach Regeln und Konsequenzen, so wie man sie im Leben auch kennt. Ja. Hm. Und so ist das aufgebaut. Und wir haben gerade von Meilenstein gesprochen. Mein erster Meilenstein. Ihr werdet jetzt das vielleicht denken, okay, das ist ja vielleicht ein untypischer Meilenstein, aber für mich ein sehr, sehr wichtiger. Im allerersten Coaches-Meeting habe ich auch gesagt, Coaches, das ist auch unser erster Meilenstein und ihr werdet vielleicht lachen oder erstaunt sein, aber das ist mir sehr wichtig und wenn wir den erreichen, dann haben wir wirklich schon einen Riesenschritt gemacht. Beispiel oder was mir aufgefallen ist, ich habe es beobachtet, 18:15 ist Trainingsbeginn, die Jungs sind meistens so 10, 15, 20 Minuten vorm Training da und was machen die Jungs in dem Alter? Die rennen durch den Platz, spielen, fangen, werfen mit Bällen, fangen an zu punten, Da fangen sie an, irgendwie zu stolpern, hinzufallen oder keine Ahnung, also relativ spieler. Ich habe mir das angeguckt und wir starten das Training immer mit einem 10-minütigen Pre-Practice. Also immer, wenn Training startet, 10 Minuten Pre-Practice. Das heißt, in den Units wird nochmal wirklich unit-spezifisches Training gemacht, also klassische EDDs. Einfach damit die Jungs immer wieder daran erinnert werden, diese Basic Movements durchzugehen. Und ich habe zu den Coaches gesagt, mein Wunsch ist es, dass wir das Training gar nicht anpfeifen müssen. Dass wenn die Jungs zum Trainingsplatz kommen, die das Verständnis haben, hey, ich bin früher da, cool, ich nutze die Zeit, baue meine EDDs auf, mein Pre-Practice und fange mein Training an. Und ich habe auch den Jungs gesagt, Jungs, das erwarte ich von euch. Ich erwarte von euch, wenn ihr zum Trainingsplatz kommt, nutzt die Zeit professionell. Ihr seid für mich keine kleinen Kinder mehr. Ja? Ihr seid für mich Männer, die Football spielen wollen. Und das Erstaunliche, das hat so locker einen Monat gedauert, 1,5 Monate und da habe ich auch wirklich Gänsehaut bekommen. Ich bin zum Training gekommen, ich war, glaube ich, so 6:10 war ich auf dem Trainingsplatz und alle waren in ihren Units. Wir mussten das Training nicht mehr anpfeifen. Und das war für mich der erste Meilenstein.
Das ist aber ein guter Meilenstein. Also ich finde das durchaus nachvollziehbar. Ich mag es halt auch, oder mir ist es halt auch wichtig, dass wenn die Leute zum Training kommen, vorher schon ihre Everydays machen, damit du nicht wertvolle Trainingszeit daran verschwenden musst, diese täglichen Übungen zu machen. Ja. Weil dann kannst du nämlich den nächsten Step gehen und weiterführende Übungen machen. Ich finde das sehr sinnvoll. Ja,
ich bin ja voll bei dir. Wir haben es wirklich in unser Trainingsprogramm etabliert, weil ich das für sehr für wichtig halte. Vor allem halt in Season ist es ja oft so, wenn man sich auf Gegner vorbereitet, hast du auch nicht mehr so viel Unit-Zeit. Das heißt, wir haben immer 10 Minuten Zeit. Die Coaches können das auch individuell nutzen. Die können in der Zeit auch vielleicht mit Unit ein paar Sachen besprechen, die heute anstehen. Vielleicht können wir das als Installation nutzen, die Phase. Das sind so 10 Minuten, so Karenzzeit, wo vielleicht auch Coaches uns kurz abstimmen können, wenn kurzfristig ein Coach abgesagt hat. Und wie gesagt, das war wirklich toll zu sehen. Du kommst zum Trainingsplatz und die Units arbeiten schon. Ne? Und klar, bei einigen Units hat es sehr schnell funktioniert, einige Units nicht. Habe ich natürlich die Gespräche geführt mit den Coaches. Hey, woran liegt das? Wissen die Jungs vielleicht nicht, was sie machen müssen oder können wir da irgendwie nachhelfen? Und ja, klar, man muss immer wieder hinterher sein. Es gibt immer wieder Tage, wo das nicht so gut läuft, wo dann Jungs das verschlafen und dann trödeln oder quatschen. Aber mittlerweile haben wir uns da wirklich diesen Meilenstein erarbeitet. Ja, und da bin ich als Coach sehr stolz drauf.
Wie viele Coaches hast du?
Wir sind insgesamt, wir waren 11, jetzt haben wir uns von einem Coach getrennt, sind jetzt 10 Coaches. Das insgesamt.
10 für ein U16-Team, ja, das ist genau. Schon ganz schön amtlich.
Also ja, es ist definitiv amtlich, ja. Und das war mir auch wichtig, dass wir eine Crew aufbauen. Und ich habe auch einen reinen Athletik-Coach, der komplett für Athletik zuständig ist, der den Jungs auch, wir hatten letztens sogar einen Weightlifting-Workshop mit ihm, dass die Jungs wirklich lernen, was ist ein Squat, was ist ein Benchpress, was ist ein Deadlift, wie mache ich einen Klimmzug, wie mache ich einen Liegestütz. Also lege ich schon sehr viel Wert drauf, dass die Jungs da ausgebildet werden.
Cool, das klingt sehr vernünftig. Also Meilensteinplanung finde ich immer total geil, ne? Oder kleine Ziele, smarte Ziele setzen. Manche sagen so, ja, was soll ich mit kleinen Scheiß? Aber wenn du den kleinen Scheiß nicht erreichen kannst, ne, dann kriegst du den großen Shit erst recht nicht gebacken. Und vor allem dieses Formtraining schon, ne? Das hat so viele Vorteile. Die Jungs plöden nur blöd rum oder erzählen einfach nur Scheiß, was sie am Wochenende gemacht haben oder so, sondern beschäftigen sich direkt mit Football. Ob es jetzt direkt zielführend ist oder nicht, aber sie beschäftigen sich erstmal mit Football an sich. Und als Coach, ne, hast du auch noch die Gelegenheit, vielleicht mit ein, zwei Jungs mal was auszuprobieren, ne? Wo du meistens ja keine Gelegenheit dazu hast, ne?
Ja, klar, definitiv.
Coole Nummer.
Ja, wir sprechen hier von einem Building a Culture, sagen die Amerikaner gerne dazu. Aber ich glaube, die wenigsten wissen gar nicht, was Kultur bedeutet. Ja, also die Definition von Kultur ist ja, Kultur ist das Ergebnis menschlicher Handlungen. So ist das meine Definition. So wie ich handel, auf dem Trainingsplatz handel, so kann auch das Ergebnis sein. Das sind so Kleinigkeiten. Dafür bin ich halt dankbar, dass ich so viele Vereine erleben durfte, wo ich einfach gesehen habe, wo man was eine Kultur auch ausmacht. Ja, und ich hab in Teams gespielt, da hatten wir nicht den besten Kader. Einfach eine geile Kultur mit Jungs, die dieses Brotherhood-Prinzip verstanden haben, die einfach sich an Regeln gehalten haben. Und wo jeder Spieler auch das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt dem Team verpflichten, indem ich zum Training komme, aufpasse, mein Playbook lerne und 110% Gas gebe. Und diese Kultur haben die Coaches erschaffen. Das habe ich vielleicht als Spieler früher nie so verstanden oder gerafft. Aber jetzt als Coach lege ich da enorm viel Wert drauf.
Und bist du mit deinem Programm, was du mit der U16 fährst, Teil eines übergreifenden Programmes, was was im ganzen Verein gelebt wird? Also sprich Ausbildungsprogramm von der U13 bis hoch zur Männer, oder macht da jede Abteilung seins?
Jede Abteilung macht seins.
Okay.
Also ich bin da komplett
bis autark.
Programm.
Okay.
Ich bin autark, genau.
Hat man da irgendwie, oder habt ihr da ein Vorgespräch geführt, oder ist es dem Headcoach egal, oder weil, also wir haben ja jetzt zum Beispiel neulich mit Coach Nadine drüber gesprochen, dass die da Wert drauf legen, dass wirklich von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen eine Sprache gesprochen wird, dass da quasi eine Tackle-Technik gecoacht wird oder so, dass dann mit die Jungs, die dann halt hochkommen, nicht erst wieder neu lernen müssen. Gab es da zwischen euren Abteilungen eine Kommunikation oder wurde gar nicht drüber gesprochen? Wie ist das gewachsen?
Nein, also jeder Head Coach hat wirklich die Möglichkeit, sich da zu 100% selbst zu entfalten. Das ist auch so ein bisschen die Philosophie, die ich persönlich auch gut finde. Ich finde es immer schwer oder ich bin davon überzeugt, ich kann nur das coachen oder das nahebringen, was ich auch zu 100% kann oder verkörpere. Ja, und wenn ich jetzt eine andere Technik oder ein anderes Wording den Jungs beibringen müsste, wo ich vielleicht nicht hinterstehe oder was ich auch vielleicht gar nicht verstehe, dann limitiert mich das auch als Coach. Mhm. Und ich finde, das ist meine Meinung, und da trennen sich auch so ein bisschen die Geister, was vollkommen in Ordnung ist. Ich finde, dass Jungs, umso mehr Spielsysteme oder Sprachen sie lernen und sich halt einstellen müssen, umso mehr Volumen bekommen sie in ihrer kompletten Ausbildung. Das ist meine Meinung. Klar, ich gebe auch den Leuten recht, wenn sie sagen, wenn jemand von der U10 bis zum Herrenprogramm immer dasselbe Wording oder dasselbe Playbook benutzt, dann ist er natürlich anders eingespielt. Aber ich finde, dass wenn man beide Wege geht, man dann nichts falsch macht.
Wie bereitet ihr eure Seniors in der U16 darauf vor, mit der U19, also in die U19 zu wechseln? Arbeitet ihr da irgendwie zusammen? Teilt ihr euch einen Trainingsplatz? Lernt man sich mal kennen? Damit man so einen Reibungsverlust verhindern kann, dass dann, also man hat ja mal das Problem, wenn jetzt so ein Jugendlicher, der jetzt Senior ist, der hat ja jetzt sich einen gewissen Status in deinem Team erarbeitet, jetzt muss er ins nächste Team gehen, da ist er wieder der Freshman, fängt wieder von Null an quasi, muss wieder alle neu kennenlernen. Gibt es da bei euch so ein Prozedere, um den Senior rüber zu begleiten ins nächste Team?
Das habe ich tatsächlich in Krefeld so gemacht. Da war ich auch Head Coach und da habe ich so ein Buddy-Programm gemeinsam mit dem Herrenteam entwickelt, dass das quasi dann vereinzelte Herrenspieler dann verantwortlich sind für einen U19-Senior-Spieler. Bei den Panthern haben wir jetzt noch da keinen Weg gefunden, aber wir führen schon die ersten Gespräche, dass zum Beispiel, dass wir gewisse Jugend-Events zusammen machen. Was meine erste Amtshandlung war, weil letztes Jahr oder letzten Jahre war das so, dass die U16 immer nur parallel mit der U19 trainiert hat. Und mir war es wichtig, dass wir einen Trainingstag auch zusammen mit der U13 haben. Mhm. Ja, dass die U13-Jungs auch schon mal die ersten U16-Jungs sehen und auch quasi so die großen Brüder direkt nebenan auch haben auf dem Trainingsplatz. Das war so meine erste Amtshandlung. Und das andere ist natürlich eine Sache, die wir jetzt in Zukunft definitiv irgendwie mal vorbereiten müssen. Mhm. Danke für den Hinweis. Da war ich noch gar nicht. Also weit war ich noch gar nicht. Also wir hatten schon so die ersten Gespräche, aber es war so beiläufig. Aber das ist ein Riesenthema. Da gebe ich dir recht, weil das ist ja so auch immer eins der größten Probleme, dass man Jungs ausbildet, aber die quasi nicht nach oben begleitet.
Die Dropout,
ne? Genau, das ist nach dem Motto: Hey, ja, U16. Ich bin jetzt U16 Head Coach. Mein Job ist erledigt. Was du jetzt weitermachst, ist mir egal. Das ist mir nicht. Ja. Ich bin ja zu den Panthern gegangen. Es war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich einfach dem Verein helfen möchte, wieder auf diese alten Spuren zu kommen. Mhm. Ja, das ist so immer in meinem Kopf halt drin.
Aber ansonsten ist das ja unser Service-Gedanke, dass wir Leute gerne in ihren Ideen unterstützen. Dafür machen wir diesen Podcast.
Ja, vielen Dank.
Dienstleistung an den Verein und den Coaches.
Also, Wie ist denn das jetzt eigentlich so als Head Coach? Hast du das Gefühl, du hast immer alles im Blick? Oder ist es jetzt so eine Situation manchmal auch so wie jetzt so, stimmt, da war noch was?
Also ich bin generell immer dankbar für Feedback. Ich bin auch kein Senior Coach. Ne? Ich bin ja seit 2018 Coach und ich wollte nie so schnell in die Head Coach Rolle schlüpfen. Das war für mich immer so fernab. Ja? Früher, das Witzige ist, als ich mit Football anfing, dachte ich, der Head Coach wäre wie so ein Hausmeister, der so quasi den Sportplatz aufschließt und dafür sorgt, dass sich niemand verprügelt. Es gab ja so früher diesen
klassischen
Head Coaches. Genau, die dann, wir hatten immer so einen Head Coach, die zum Beispiel nie Koordinatoren waren, die dann einfach quasi dann viel beobachtet haben, und ich hatte das ja gar nicht verstanden, als ich mit Football anfing. Ne? Ich dachte so, wie gesagt, der Head Coach ist so der ein gut bezahlter Hausmeister.
Und wie immer kurz feucht durchwischt, wenn es fertig ist.
Genau, genau.
Also ich auch eine interessante Sichtweise.
Ich wollte auch gar nicht so früh in diese Rolle reinschlüpfen. Ne? Ich wollte mir da eigentlich auch, wie gesagt, ich habe mir da auch nie Gedanken gemacht. Das ist einfach passiert und ich sammelte auch Erfahrungen, aber ich reflektiere halt sehr viel. Also ich reflektiere auch fast jedes Training, führe sehr viele Gespräche, tausche mich mit Coaches aus und versuche da natürlich, klar, mein eigenes Programm irgendwo aufzubauen, aber man erfindet ja nichts Neues. Ne? Man hört irgendwas oder ich habe mir ja immer die Frage gestellt, wie kann ich dafür sorgen, dass etwas nicht passiert? Ja, also wie zum Beispiel, wie kann ich dafür sorgen, dass die Jungs am Anfang nicht wie Kinder rumlaufen und Bällen werfen? Und da überlege ich mir, wie kann ich dafür sorgen, dass das passiert? Oder so, oder die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass neue Spieler gut aufgenommen werden? Und so entstehen dann quasi die Regeln und unsere Gesetze. Und so bauen wir quasi unser Programm mit den Coaches gemeinsam peu à peu auf.
Wenn du sagst, ihr habt 10 Trainer, kommst du jetzt noch in die Verlegenheit, selber coachen zu müssen? Oder bist du nur derjenige, der quasi organisiert, dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft? Wenn irgendwo ein Problem auftaucht, kümmerst du dich drum? Oder bist du auch irgendwo als Position Coach oder Coordinator aktiv?
Ja, das ist, ich bin auf dem Platz immer richtig on fire, weil ich halt, ich bin Head Coach, Coordinator und QB Coach. Und das ist nicht immer einfach. Das ist ja wie bei mir war ja das Problem, ich wollte ja mit meiner Coaches-Karriere starten und erstmal Position Coach anfangen, beziehungsweise Coordinator, mich da so reinarbeiten ein paar Jahre. Das heißt, ich hatte ja nie so den Genuss, einfach mal ein paar Jahre lang nur zu koordinieren oder Position oder eine Position zu coachen. Letztes Jahr habe ich einen Ausflug gemacht in die U19, wirklich nur als QB-Coach. Aber wie gesagt, dieses Head-Coach-Thema ist irgendwie, wenn man einmal damit anfängt, dann kommt man davon auch nicht mehr weg.
Ja, es ist schwierig, wieder zu downgraden.
Das ist super schwer zu downgraden, ja. Und das ist, ich wollte bewusst downgraden und war auch froh. Aber dann irgendwann kam so dieser Moment, wo ich mir dachte, so, nee, ich will einfach wieder der Chef sein. Ich will das so machen, wie ich es für richtig halte. Und so ist es dann halt wieder passiert, dass ich Head Coach wurde.
Jetzt mal aus deiner Sicht, wie ist es denn so, wenn du, sag ich mal, schon mal mehr Verantwortung hattest oder einfach nur mehr Erfahrung, ne? Wie ist denn für dich in der Umgang dann mit Leuten, wo du sagst, okay, ich habe aber andere Erfahrung? Ist schwierig, oder?
Ist verdammt schwierig. Verdammt schwierig. Okay. Also es ist verdammt schwierig, vor allem wenn man so generelle Themen, wo man nicht d'accord ist auf einer gewissen Ebene. Ja, also über viele Dinge kann man wegschauen, definitiv. Und es gibt auch Dinge, wo ich sage, ja, cool, ne, das kann man auch anders machen. Das akzeptiere ich und respektiere ich auch so. Aber es gibt so für mich so bestimmte Regeln, die mir einfach wichtig sind. Und wenn die nicht gegeben sind, dann ist es sehr schwer, das nachzuvollziehen.
Habt ihr bei euch so eine Art Fehlerkultur irgendwie schon etabliert? Nach dem Motto, ja, Fehler, die wir machen, sind cool, damit wir daraus lernen, ne? Wie gehst du mit Fehlern um? Bei Spielern, bei Coaches, bei dir?
Ich halte Fehler für sehr wichtig, ja, weil Fehler, wenn du Fehler machst, und ich bin ja jemand, der sehr viel reflektiert, nur so kann ich Dinge besser machen. Und ich bin davon überzeugt, dass man aus Fehlern wächst, ja. Also wenn man aus seiner Komfortzone rausfällt und vielleicht mal Dinge passieren, die man nicht erwartet hat, dann fängt man ja auch an zu funktionieren. Also so bin ich. Ich funktioniere, wenn ich Fehler mache, weil ich dann weiß, okay, ich will diesen Fehler nicht nochmal machen. Und so entsteht ja auch mein Programm. Mein Programm entsteht durch Fehler, durch negative oder durch schlechte Erfahrungen. Und ich frage mich dann immer, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass das in meinem Programm nicht passiert? Also bin ich sogar dankbar dafür, wenn ich sehe, dass Sachen nicht funktionieren oder wenn ich sehe, wie gewisse Verhaltensmuster zu gewissen Konsequenzen führen.
Wie? Tja, lernen,
Mensch. Ja, das gerade in dem Alter, 16, ist ja das beste Alter, um zu lernen. Jetzt, wo du halt so als angehender Trainer bist, oder du bist ja schon Head Coach, wer ist denn so dein Impulsgeber? Wer ist denn so dein Vorbild? Und warum?
Ja, wie gesagt, ich habe immer, obwohl ich ihn leider nie persönlich kennengelernt habe, Steffen Breuer. Das ist so eine Saga irgendwie. Aber eher aus den Erzählungen. Ja, wirklich, wo Jungs halt. So Mythen, genau. Aber wie gesagt, ich habe vor, wann war das? Vor 2 Jahren war ich auf der Hochzeit von meinem besten Freund und da habe ich zufälligerweise einen Spieler auf der Hochzeit kennengelernt aus der Pantherzeit. Und da saßen wir quasi an einem Tisch und der hat 2 Stunden lang von dieser Zeit geschwärmt und sein Vater saß wirklich daneben die ganze Zeit, hat 2 Stunden lang zugehört und nach den 2 Stunden meinte der Vater, ach ja, das war eine Zeit. Da warst du noch, ja, also das war so, das hat mir wieder gezeigt, so wie viel so ein Football-Programm oder so eine Brotherhood, wie die Jungs das halt immer wieder betiteln in dieser Zeit, was für eine Auswirkung das haben kann. Und das war irgendwie, seitdem ich halt 19 oder 18 bin, habe ich das in meinem Kopf, das so eine Kultur aufzubauen, das ist irgendwie, Total verrückt.
Aber so ein bisschen Gefahr ist doch auch da drin. Ne? Ich meine, jetzt ständig so einer Zeit, naja, nicht hinterher zu trauern, aber so in diesen Zeiten zu schwelgen, hat ja auch meistens so ein bisschen was Verklärendes. Und ich meine, die Panther hatten ja so einen gewissen Abrutsch, den gab es ja nicht ohne Grund. Und ich denke, gibt ja auch irgendwann mal eine Zeit, wieder nach vorne zu schauen und Dinge neu anzugehen und vielleicht auch anders anzugehen.
Bin ich voll bei dir. Ich persönlich nenne es auch nicht schwelgen, weil wenn ich jetzt in der alten Vergangenheit rumwühlen würde, der Football hat sich ja nun mal verändert, beziehungsweise die Jungs haben sich verändert, die Kultur hat sich verändert. Und das ist mir auch bewusst. Das ist für mich eher so eine Motivation, dass ich sage, dass es Trainer gibt, die einfach in der Lage sind, Menschen positiv zu beeinflussen oder einfach durch ihr Programm dafür zu sorgen, einen gewissen Leistungsanreiz auszuschöpfen. Ja, und ich hatte auch in meiner persönlichen Spielerlaufbahn habe ich ja sehr viele Trainer gehabt, sehr viele Headcoaches, Koordinatoren, Position Coaches. Und es gab wenige Trainer, die mich echt gecatcht haben. Mhm. Ja, einer davon kann gerne Namen nennen. Jim Jarling war mein QB-Coach und Headcoach bei den Düsseldorf Bulldozern. Ich hatte einfach ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Ja, wir haben uns privat getroffen. Der hat mich auch fürs Leben gecoacht. Und dafür war ich halt immer dankbar. Und das will ich irgendwie zurückgeben, diese Momente oder diese Leidenschaft.
Also du hast jetzt im Prinzip, sag ich mal, den Vorteil, jetzt für die Jungs, du wirst jetzt zum Teil deren Football-Story. Ist es dir schon bewusst, dass du so Teil einer Jugendstory wirst?
Das muss mir bewusst sein, ja. Also das ist, das als Jugendcoach muss dir das bewusst sein, dass du ein Teil des Lebens der Jungs bist. Ja, vor allem in einer sehr prägenden Zeit und prägenden Phase, wo die Jungs auch für ihr Leben sehr wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ja, also wo geht's für mich jetzt schulisch hin, beruflich? Und ich bin davon überzeugt, dass Football da ein sehr positiver Faktor ist, wenn man jetzt um so Werte spricht wie Disziplin, Respekt oder diverse andere Werte im Football, die wir alle kennen. Und das ist mir bewusst. Ja, und deshalb nehme ich die Rolle auch sehr, sehr ernst. Es ist nicht immer einfach. Und ihr habt auch von Herausforderungen gesprochen. Ich würde vielleicht sagen, dass das genau die Herausforderung ist. Letztendlich geht es mir da klar, ich will als Coach jedes Spiel gewinnen. Ne? Jeder Coach will das. Ja? Ein Coach, der zu mir sagen würde, ich will kein Spiel gewinnen. Ich glaube, das würde ich, glaube ich, gar nicht ernst nehmen. Ja. Nee. Aber darum geht es nicht. Ja, es geht final darum, diese Kultur zu leben und dass die Jungs verstehen, wie funktioniert überhaupt Gewinn. Ja, ich habe irgendwie meine alten E-Mails durchstöbert und dann habe ich eine E-Mail gefunden von mir, einem Coach, wo ich mich entschuldigt, wir haben ein Spiel verloren, ich habe an einem Spiel, da werde ich nie vergessen, 3 Interceptions geworfen und da habe ich mich bei meinem Coach dafür entschuldigt und habe dann geschrieben, auf Englisch, I never learned how to win, so I'm sorry for this, I never learned how to win, ne? Und ich wusste gar nicht mehr, dass ich das geschrieben habe und als ich das die E-Mail vor ein paar Monaten entdeckt habe, fand ich das krass, weil anscheinend ich schon in meinem frühen Alter wissen wollte, was muss ich tun, um zu gewinnen, was muss ich tun, um erfolgreich zu sein. Und diese Frage stelle ich mir immer wieder und nach jedem Training, was können wir besser machen, um an unser Ziel ranzukommen, dass das ein natürlicher Prozess ist, ein Spiel zu gewinnen.
Und wie gehst du um mit dem, in eurem Fall, unwahrscheinlichen Fall eines Verlustes, einer Niederlage?
Ich weiß noch nicht, wie die Jungs darauf reagieren. Wie gesagt, das ist mein erstes Jahr in dem Jahrgang. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie die Jungs so drauf sind und wie die das aufnehmen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich auch nicht so gut mit Niederlagen umgehen kann und auch dann jemand bin, der sagt so, hey, ich muss das auch so ein bisschen für mich sacken lassen und analysieren. Das ist eine Sache, die ich definitiv in Zukunft einfach auch lernen muss, da ein bisschen selbstbewusster zu sagen, ey, ja, wir haben verloren, wir lernen jetzt draus. Aber ich versuche natürlich durch unser Programm da so ein bisschen vorzubeugen, dass die Jungs verstehen, hey, wenn ich jedes Mal beim Training und beim Spiel alles gegeben habe, ich spreche immer von 110%, wenn ich immer 110% gebe und dann verliere, dann kann ich selbstbewusst sagen, egal, ich hab mein Bestes gegeben, ich muss halt noch mehr trainieren. Und das ist quasi so mein Ziel, da reinzukommen.
Wir haben gemeinsam bei den Dockers gespielt, das höre ich so raus, ne?
Ja.
So mit 13 Leuten nur noch spielen, ne? Oh Gott. Ja. Ja, wie sieht denn für dich jetzt so die nächste Planung aus jetzt für die U16 für dieses Jahr generell mit Corona, ohne Corona?
Ja, Corona ist natürlich immer ein sehr leidiges Thema. Das gehört mittlerweile dazu. Muss man einfach lernen, mit umzugehen. Mhm. Wir haben da, glaube ich, einen ganz, ganz guten Weg gefunden, dass wir das sehr offen kommunizieren mit der Mannschaft, wenn es Corona-Fälle gibt. Ich muss auch sagen, dass das Zusammenspiel mit den Eltern da auch sehr gut funktioniert. wir sind jetzt gerade so in der zweiten Phase, wo wir nochmal so eher so in die Perfection reingehen. Also Installation haben wir größtenteils durch. Das ist auch irgendwie, andere Teams machen das vielleicht ein bisschen anders. Mir war es wichtig, sehr früh zu installieren. Das heißt, wir sind jetzt
gerade sagen, wir sind ja gerade erst im Februar und da bist du schon durch mit deiner Installation?
Ja, manche machen noch Athletiktraining, hallo?
machen wir auch. Ja, also die Installation ist zu, ja, ich sag mal, zu 65% fertig. Also unsere, sagen wir mal so, unsere Basis steht.
Die Bread and Butter Place.
Genau, die Basis.
Also lass mich raten, euer Playbook steht schon, ne?
Das komplette Playbook jetzt nicht, aber das Wording steht, die Basis steht, die Blocking-Schemen stehen, die Passkonzepte sind soweit ganz grob schon drin, weil ich bin...
Ja, für andere ist das ein komplettes Playbook schon.
Ja, wir haben jetzt nicht so ein klassisches Playbook, also ich bin da vielleicht so ein bisschen, ich bin sehr digital, was das angeht. Wir haben jetzt nicht mehr dieses klassische Playbook, wo man jetzt jemanden 100 Seiten in die Hand drückt, weil die Zeiten sind vorbei.
Wie?
Naja,
keine Bilder auswendig lernen.
Mittlerweile kann man es so machen: Man macht ein Zoom-Meeting und die Jungs müssen einfach mitzeichnen und mitschreiben.
Und so zum Beispiel.
Gott. Und so ja. Hältst du sie bei der Stange und hast sie auf den Hacken und die müssen halt aufpassen, wenn sie nicht irgendwas verpassen wollen. Dann haben sie kein Sicherheitsnetz, um zu sagen: steht da irgendwo drin. Nee, schön aufpassen und mitschreiben.
Und du musst weniger drucken und weniger abheften und Hefter besorgen. Das mag ich. Ja.
Aber selbst das, also wir machen auch Meetings. Zoom-Meetings, aber das ist dann eher so, wir analysieren dann Trainingsvideos. Aber so, ich bin zum Beispiel ein Coach, wir machen keine Theorieeinheiten, keine klassischen Theorieeinheiten, wo wir dann mit 50 Jungs in irgendwie in einem Raum sitzen und ein Coach irgendwas erklärt oder dass ich ein Zoom-Meeting mache mit mehr als 10, 15 Jungs und dann mein Konzept vorstelle, das mache ich nicht. Da verschwende ich meine Zeit gar nicht mehr.
Na, jetzt erzähl mal, jetzt bin ich neugierig.
Ja, jetzt bin ich, ja. Wie gehst du die Sache an?
Also, das war von vornherein war mir wichtig, dass wir in der ersten Phase, dass wir schon in unseren EDDs das Wording Playbook bezogen nutzen, dass zum Beispiel die Passrouten, die wir ansagen, schon in unserem System halt sind. Klar, die Jungs haben erstmal gelernt in den ersten Wochen, wie laufe ich ins Land, wie laufe ich in Fly, wie laufe ich in die klassischen Routen, aber wir haben diese Routen schon in unserem System benannt, ja, und auch schon immer die Konzepte gelaufen. Das heißt, die Jungs sind unbewusst schon im Playbook drin gewesen. Und ich mache das so, ich mache das per YouTube, ich nehme mich selber auf, wie ich das Playbook erkläre oder Playbook-Inhalte, also wir teilen unser Playbook-Inhalte auf, ich nehme mich bei YouTube auf und wir haben so ein Online-Portal, wo ich quasi den Link reinstelle, wo die Jungs sich das angucken können, wann sie wollen. Ja, ob es sie auf dem Handy, Smartphone, Tablet, das ist egal. Das heißt, die Jungs haben immer die Möglichkeit, sich das anzugucken. Wir verschwenden keine Zeit mit Theorie. Es gibt dazu immer parallel ein PDF-Dokument, damit die Jungs überprüfen können, habe ich das auch verstanden oder gibt es in dem Video vielleicht Dinge, wo ich beim Coach nachhaken muss. Und ich mache es in dem Jahr das erste Mal und ich muss sagen, bisher läuft es läuft super. Vor allem, wenn neue Jungs dazukommen, sage ich, hey, hier ist der Link, ja, da hast du quasi alle Kategorien, hast du Passing Game oder whatever, guckst dir an und du bist halt sofort drin.
Ich muss sagen, Glückwunsch, du bist der Erste, der sagt, er hat einen eigenen YouTube-Kanal.
Ja gut, andere machen es über Huddle. Ne? Also bei uns ist es halt so, bei uns haben die einzelnen Teams dann eine Huddle-Plattform und wir nehmen dann halt unsere Klinik dann halt auf, ob das jetzt nur wirklich eine Field-Klinik ist oder nur was erzählt ist, dann halt so ähnlich wie Kuschi gerade gesagt hat, dann nimmst du das halt auf, stellst es da rein und dann können die Jungs sich das on demand angucken. Das ist also auf jeden Fall eine sinnvolle Methode.
Ja, es ist eine super Sache, ja, und hab da jetzt sehr gute Erfahrungen mit gesammelt. Es ist irgendwie auch so der Lauf der Zeit, diese Digitalität, diese Flexibilität. Und man, das Wichtigste ist, man verschwendet einfach keine Zeit.
Ja.
Weil das ist ein klassisches Problem. Auch wie gesagt, ich habe mir immer diese Frage gestellt, wie kann ich gewissen Sachen vorbeugen? Klassisches Problem, man macht Online-Theorie und es fehlen 4 Spieler. Vielleicht sogar wichtige Key-Spieler. Das heißt, man geht Theorie und im nächsten Training macht man dann Perfection, um das zu perfektionieren. Und diese 4 Jungs sind beim Training und wissen überhaupt gar nicht, worum es geht.
Richtig.
Und da musst du alles wieder erklären. Das heißt, du musst diese Perfection-Zeit, die eigentlich nur so 10, 15 Minuten dauern sollte, in der Zeit musst du diesen 4 Jungs erklären, was haben wir in der Theorie, die ihr verpasst habt, besprochen.
Als du 16 warst oder wir 16 waren, ne, da war ja eine andere Zeit, in Anführungsstrichen. Wir hatten ja nicht so viele digitale Medien zum Konsum. Wie ist denn deine Erfahrung im Umgang mit den Jungs? Wie ist es jetzt heute in dieser Smartphone-Generation? Hast du das Gefühl, du musst halt alles ein bisschen, sag ich mal, peppiger machen oder einfacher machen?
Also erstens muss man das akzeptieren, dass es so ist, dass die Jungs halt die Möglichkeit haben, alles, was wir Coaches denen beibringen und zeigen, zu hinterfragen oder vielleicht auch zu zeigen, ich habe es bei YouTube oder Instagram anders gesehen. Ich finde, dass das schlecht zu reden, das zu ignorieren, ist falsch. Man muss damit einfach umgehen können. Und wir sagen den Jungs, hey Jungs, im Football gibt es nicht zwingend richtig oder falsch. Es gibt Philosophien und Ansätze. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr was nicht versteht, dass ihr uns fragt. Aber ihr müsst uns vertrauen. Vertrauen, und wenn ihr was anders irgendwo seht, ist das vollkommen in Ordnung. Aber geht mit uns in den Dialog und fragt uns, warum vielleicht jemand das bei YouTube so und so macht oder warum wir das nicht so wie die anderen machen. Ich nutze das eher als Vorteil. Ich finde das gut, wenn Jungs sich andere Videos angucken und lernen wollen, dann das auch anfangen zu hinterfragen. Also ich habe immer wieder Jungs, die mir dann Videos schicken, so, hey Coach, können wir mal die und die Übung machen? Und dann sage ich so, hey, ja, das ist eine sehr geile Übung, aber passt einfach nicht zu uns. Und mir ist das schon wichtig, den Jungs das auch zu erklären und nicht einfach zu sagen, geh mir weg mit der Scheiße. Ne? Also ich finde schon, dass wir das akzeptieren müssen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, oder wolltest du vielleicht auf was anderes hinaus?
Nee, du kommst auf die Frage hin, weil Kate und ich kennen auch die Zeiten, hat einer gesagt, ich habe auf Madden auf der PlayStation einen anderen Spielzug gesehen, das ist viel cooler. Ne? Aber was meinst du, sind im Prinzip die ganzen YouTube-Videos, die teilweise rumgehen? Na, ich meine jetzt so generell die Aufbereitung, mir fehlte gerade das Wort. Mhm. Die Aufbereitung der Inhalte, die du den Jungs präsentierst. Früher hatten wir viel Platz gehabt auf DIN A4-Papier, jetzt hast du so einen kleinen Smartphone-Bildschirm. Ist das auch eine Herausforderung? Hast du da auch irgendwie das Gefühl, du musst das alles ein bisschen, sag ich mal, knackiger, übersichtlicher gestalten? Oder ballerst du dir einfach voll mit Text und Bildern?
Also, wie gesagt, dadurch, dass ich vieles bei YouTube aufnehme oder halt so diese klassischen PDFs aus Huddle, also wir nutzen auch Huddle, ja. PDFs-Erstelle, hoffe ich, dass das reicht und sehr übersichtlich ist. Bisher haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht, aber da kann ich dir vielleicht noch nicht so viele Erfahrungswerte zu sagen. Ich kann auch nicht auswerten, ob Jungs das jetzt auf so einem kleinen Smartphone gucken oder auf dem Laptop, das weiß ich natürlich nicht.
Aber da seid ihr schon mal einen Schritt weiter als andere, weil andere machen sich darüber noch gar keine Gedanken.
Also ich finde schon, dass das ein Segen ist. Also ich meine, die Jungs können sich das zu jeder Zeit, auf welchem Medium auch immer, angucken, und Jugendliche haben heutzutage alle ein Handy. Und selbst die Aufnahmetechnik ist doch heute so einfach geworden, dass du mit einem Handy oder einfach schnell mal mit einer GoPro was aufnimmst und zack, hast du es dann hochgeladen. Also es ist doch viel, viel besser geworden als zu der Zeit, wo wir gespielt haben, Informationen zu erstellen und Informationen zu verbreiten. Und wer das nicht nutzt, der ist ja dann auch irgendwo selber schuld.
Ja, voll. Und auch dieses On-Demand, was du gerade gesagt hast, ich habe jederzeit die Möglichkeit, mir das anzugucken und auch nochmal anzugucken. Wenn ich es nicht verstanden habe, dann gucke ich es eben nochmal an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Training merke, dass jemand das nicht verstanden hat, dann sage ich, hey, guck dir bitte nochmal das YouTube-Video an. Oder wir gucken uns das zusammen an. Habe ich auch schon mal gemacht. Da haben wir uns halt zusammen das Video angeguckt, haben eine Pause gemacht und dann abgefragt, verstehst du das, ja oder nein? Also Ich finde das super. Und ich hatte davor, also bevor wir das installiert haben, habe ich so ein paar Gespräche mit Eltern geführt und habe gefragt, so, hey, wie ist das aktuell? Kriegen die Jungs das hin? Ist das in Ordnung? Und da haben mir durchweg alle Eltern, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, die kennen es nicht anders. Durch diese Corona-Zeit sind die schon so darauf konditioniert, dass via Zoom oder Teams oder keine Ahnung welche Plattform zu lernen, zu machen. Von daher war das super easy.
Ja, Moment, ich muss mal kurz mal meinen Einkaufszettel was streichen. Moment, kein Beamer mehr.
Und gerade das dann auch unterteilen in kleine Häppchen, finde ich halt auch wichtig. Ne? Nicht nur sinnlos zu ballern, genau. Sondern in kleine, genau. Leicht verdauliche Häppchen, themenbezogen, und dann lässt sich das auch leicht einprägen. Ich finde das eine super Sache. Also ich will nicht zurück zu Overhead-Projektoren oder irgendwelchen losen Blättersammlungen.
Ja, oder schwarz-weiß ausgedruckt und alles voll mit irgendwelchen tollen Zeichnungen, alles ist schwarz-weiß. Ich finde es cool, wenn man sich die Arbeit macht und Sachen auch mal farblich voneinander abgrenzt. Ne? Ich hatte mal einen Coach gefeiert, der auch mal auf die Idee gekommen ist, eine Cover 3 einfach mal mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Und ich denke so, wow,
na, jetzt können sie es mal kopieren. Ich meine, guck mal, als wir zum Männerfootball gewechselt sind, so nach 2000 rum so, ne? Da war es noch gang und gäbe, Football-Videos wirklich von einem Medium zum anderen zu kopieren. Ja, und dann hat man angefangen, Videos auf DVD zu kopieren. Ja, sich dann Festplatten zu organisieren, wo die ganzen Filme drauf waren. Dann hattest du irgendwann so eine Batterie von 5 mobilen Festplatten und so. Na, heute hast du alles im Internet. Einfacher geht's nicht.
USB-Sticks verschicken. Ja. Per Post, USB-Sticks per Post, da kann man sich nicht mal
vorstellen. Und heute gehst du auf Huddle rein, gibst die E-Mail-Adresse ein, wer das sehen soll, klack, fertig. Oder guckst bei YouTube, wer hat was gemacht.
Ja, meine Frage mal, für dich speziell, Koshi. Ja. Huddle, Fluch oder Segen?
Huddle halte ich für elementar wichtig. Und ich hatte auch letztens einen sehr, sehr interessanten Austausch mit dem Haukos aus Stuttgart, wo der sagte, dass die schon ab der U13 mit Huddle anfangen. Und wir bei den Panthern machen das auch, schon ab der U10 mit Huddle. Die Frage ist, wie vermittle ich den Jungs Huddle? Weil in den meisten Fällen, so kennen wir es alle, wir sagen, hier Jungs, hier bitte E-Mail registrieren, Huddle und bitte selbstständig reingucken. 95% gucken sich nur die Highlights an. Oder machen sich dann Highlight-Tape immer wieder. Da mache ich das auch anders. Zum Beispiel, wenn wir ein Training aufnehmen oder eine Scrimmage-Einheit, entweder machen wir dazu dann eine gesonderte Theorie mit der Positionsgruppe, nehmen diese Theorie natürlich auf, damit die Jungs nicht da waren, angucken können im Nachgang. Oder ich gehe wirklich hin und ich schaue mir quasi das Huddle-Tape an und nehme mich dabei selber auf, wie ich quasi das Huddle-Tape gucke. Und stelle diesen Link auch wieder bei YouTube rein. Das heißt, ich nutze Huddle, ich versuche da das Beste rauszuholen. Die Jungs bei uns ist das so, die sind nicht verpflichtet, Huddle zu nutzen, weil warum soll ich Jungs zwingen, diverse Portale zu nutzen, was sie eh nicht machen? Ihr kennt das alle, egal wie viel Mühe man sich macht, auch mit Playbooks oder online, ob digital oder analog oder ausdrucken oder mit USB-Sticks, es wird immer einen Anteil geben, der das nicht gucken wird oder sich nicht dafür interessiert. Wird es immer geben. Und es wird wahrscheinlich immer nur einen relativ kleinen Anteil haben, der alles guckt oder alles aufsaugt oder hinterfragt oder Fragen stellt. Aber selbst wenn ich nur 5, 6, 7 Jungs in der Mannschaft erreiche, die wirklich Bock drauf haben, die sich das sogar 3, 4, 5 Mal angucken, ist das doch geil, ja?
Ja. Und jetzt noch meine Gretchenfrage, ne? Muss man Huddle komplett nutzen mit allen Funktionalitäten oder wie siehst du das?
Nein, das definitiv nicht. Klar kann man, wenn man so eine Statistik, es gibt ja so Coaches, die habe ich kennengelernt, das sind so richtige Statistik-Freaks. Klar, ich weiß, man spricht bei Football viel von Wahrscheinlichkeiten und dann kann man ja dadurch dann Wahrscheinlichkeiten errechnen, sich Tabellen machen. Ja, ist cool, definitiv, aber ich verschwende damit einfach nicht meine Zeit. Ich fokussiere mich lieber auf andere Sachen.
Ich sag mal, auf dem Level sind Wahrscheinlichkeiten auch noch nicht so wichtig.
Genau.
Da ist es wichtiger, Technik zu vermitteln, Spielverständnis zu vermitteln. Und da finde ich das cool, wenn man halt sagt, okay, es muss nicht jeder Huddle nutzen. Man hat ja jetzt auch die Möglichkeit, wenn du als Coach Huddle hast, du machst deinen Zoom-Call auf, dann teilst du deinen Bildschirm und alle sehen das, was du siehst. Na, soweit ist die Technik ja schon. Da gehe ich auch mit dir mit, wo du dann sagst, naja, muss nicht jeder Huddle nutzen. Aber da kann man dann halt eben schön die Videos auseinandernehmen, ne? Kann reinzeichnen, dann kann man die Technik analysieren. Und ja, für die Leute, die die Wahrscheinlichkeitsberechnungen machen, die können dann natürlich die Funktion nutzen, sich da eine Datenbank anzulegen.
Ja, also meine Erfahrung mit Huddle ist GFL und so, klar, da musst du reinhämmern, weil die anderen machen es auch. Dann bildest du irgendwelche Datencluster, um irgendwelche Gemeinsamkeiten rauszufinden, um Spielzüge besser vorhersehen zu können, beziehungsweise irgendwelche Schwächen rauszufinden. Aber jetzt zum Beispiel U16, da guckst du dir die Tapes an vom Gegner und nimmst dir einen Stift und Zettel und guckst mal, was dir direkt auffällt und prüfst es vielleicht mal gegen. Und das war's dann aber auch, ne?
Genau. Weil, und Also ich finde sowieso, dass wir vor allem in der U13, U16, ich sag mal U19 Bundesliga ist vielleicht mal eine Ausnahme. Unsere Aufgabe als Coaches ist es, den Jungs eine vernünftige Basis beizubringen. Ja, wir müssen ihnen kein super funky, fancy Wording Playbook aus irgendeinem Oregon High School oder College Team uns ausdenken, sondern unsere Aufgabe ist, den Jungs die Basis beizubringen. Ja, also wir spielen ganz, ganz einfache, klassische Konzepte bei uns in der U16, weil mir wichtig ist, dass wenn ein Spieler in die U19 geht oder zu den Herren, dass man dann, wenn man von Zone spricht oder von einem Stick oder von ganz klassischen Konzepten, dass er weiß, ja, kenne ich, habe ich gehört. Mhm. Klar haben wir auch unsere Spezialitäten, gar keine Frage. Wir haben auch dann auch unsere eigenen Benennungen für spezielle Plays, aber wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir schon eine gewisse Basis auch den Jungs nahelegen und beibringen.
Also sie sich mehr so als der Ausbildungscoach, nicht so der Konzeptcoach, der ein bestimmtes Play-Konzept hat, sondern einfach ausbilden will.
Ich habe meine Konzepte, ich habe meine Offense-Philosophie, gar keine Frage, aber das ist kein Hexenwerk. Ja? Das sind alles ganz klassische Spielkonzepte, die, ich sag mal so, ich als Coach, wir decken uns eh nichts aus. Also wir kopieren irgendwas, weil wir es irgendwo mal selber gespielt haben oder gesehen haben oder cool gefunden haben. Das ist ja nichts neu erfunden. Ich glaube, die Kunst ist eher herauszufinden, was passt, also entweder was passt zu meiner Offense, also in Sicht als Offense-Coordinators, oder was kann ich überhaupt coachen?
Jim und Joes.
Genau,
ja. So sieht es aus.
Da bin ich, ja, klar. Aber auch, es wird auch unterschätzt, zum Beispiel, ich bin ein sehr, sehr spreadlastiger Coach. Ich liebe die ganze Air Raid Philosophie. Ich wäre zum Beispiel kein guter Double Wing oder I-Formation Coach, ja. Das könnte ich jetzt nicht so gut vermitteln wie die Spread. Und da muss man sich als Coach immer fragen, hey, lerne ich das? Lerne ich das? Oder versuche ich meine Spieler eher in mein System auszubilden? Da gibt es verschiedene Philosophien.
Und hast du das Personal dafür?
Habe ich das Personal dafür und auch, ganz wichtig, habe ich auch Coaches, die mir helfen können, das umzusetzen. Ja, weil was bringt es denn? Was bringt es denn? Deshalb coache ich meine Quarterbacks selber, weil meine Quarterbacks müssen das System zu 100% verkörpern und ich würde es mir schwer damit tun, wenn ein anderer Quarterback-Coach die Quarterbacks vielleicht nicht so coachen würde, wie es fürs System passt.
Du, das geht mir auch schon so mit Centern so. Ne? Viele finden jetzt diese Deadhand-Snaps voll geil. Ich mag die immer noch nicht. Bei mir bleibt es eine klassische Shotgun, so wie sie klassisch gespielt wird. Das ist unter meiner Berufsehre, so ein Deadhand-Snap zu spielen.
Seit 5 Jahren nerv ich ihn damit.
Aber auch ich finde, das ist ein sehr gutes Thema. Cool, dass du das ansprichst, Deadsnaps. Ich habe zum Beispiel einen sehr unerfahrenen O-Line-Coach, der sich gerade diese Materie sehr einarbeitet. Und wir haben bewusst, weil ich spiele es 90% als Shotgun oder Pistol, und wir haben uns bewusst für diese Dead-Snap-Variante geeinigt, weil die, meiner Meinung nach, einfacher zu coachen ist und das, die Jungs das schneller hinkriegen. Ich bin aber voll bei dir, dass das nicht die bessere Wahl ist.
Ich sage, mir wäre nämlich dabei wichtig, ne, der Ball muss halt schnell ankommen, er muss halt gerade gezippt rüberkommen und irgendwann willst du ja versuchen, dass die Naht immer auf 1 Uhr kommt, also sprich auf deine rechten Fingerspitzen. Und das kriegst du halt mit so einem richtigen Snap besser hin als mit diesem Deadhand-Snap.
Total. Also ich hab mal einen Artikel über den Deadhand-Snap mal gelesen, als er mir mal vor ein paar Jahren begegnet ist. Irgendein College, weiß ja Geier, wo, da ist irgendwie der 5. Center ausgefallen und irgendein Coach hat sich dran erinnert, scheiße, wie kriege ich jetzt einen 3 Minuten Center ausgebildet, und hat sich an irgendeine Story von seinem Opa erinnert, wie er in den 30er Jahren mal gesnappt hat.
Ja gut, wenn's hilft, dann hilft's, ne? Gerade in so einer Situation, wie Kusche sie gerade beschrieben hat, wenn du jetzt einen O-Line-Coach hast, der sich erst in die Materie einfuchsen muss, dann macht es natürlich Sinn, klar, keine Frage. Das ist ja immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Was ist gerade praktikabel? Nimm das, was gerade funktioniert, was bringt dich gerade weiter, und dann ist gut.
Aber genau das ist, ne, realistisch bleiben. Ne?
Ja, klar.
Schnell eine Lösung finden.
Ja, natürlich. Ne? Also ich sage auch immer, die Jungs bestimmen, also generell bin ich davon überzeugt, dass die Jungs das Tempo so ein bisschen vorgeben. Weil klar, ich kann von meinem Coaches-Volumen, ich kann ihnen vieles beibringen. Aber bringt ja nichts, wenn ich die jetzt damit mit super vielen Philosophien vollballer. Ich sehe ja an dem Tempo, an wie die Jungs das aufnehmen und quasi umsetzen, kann ich ja erkennen, wie weit oder wie schnell kann ich mit meinem Playbook voranschreiten.
Ja, zumal du jetzt ja, was hast du gesagt, du bist jetzt dieses Jahr bei der U16 oder schon das Jahr davor. Es kommt ja jedes Jahr dann immer so ein bisschen was dazu. Ne? Jedes Jahr kannst du den Turm ein bisschen höher bauen. Und dann kommt das alles nach und nach. Man muss dann am Anfang nicht gleich alles übers Knie brechen.
Genau, genau. Aber es gibt Coaches, habe ich auch kennengelernt, die sagen, hier, das ist meine Philosophie, mein Playbook, bitte bis nächste Woche Freitag alles durchlesen. Und dann hast du da irgendwie, dann hast du da alles drin. Mhm. Ne?
So bin ich. Also klassischen, ich habe 400 Plays im Playbook. Glückwunsch.
Ja, genau. Ja, ich habe auch den Jungs einmal, da haben wir auch unsere Basis installiert und all die Jungs haben die Plays nicht gelernt. Und ich habe gesagt, ey Jungs, wenn ihr die Plays nicht lernt, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, wenn ihr das nicht umsetzt oder wenn ihr nicht in der Lage seid, uns Feedback zu geben, dann werden wir nur 3, 4 Spielzüge haben. Das liegt an euch. Mhm. Ja, es ist ihr bestimmt auch irgendwo das Tempo. Ich kann euch alles beibringen oder vieles beibringen. Ja, es liegt aber an euch, wie ihr das umsetzt und wie fleißig ihr seid.
So, meine zweigeteilte Frage. Ja, zweigeteilte. Ja. Warum U16? Ne? Warum nicht jetzt irgendwie U19 oder Herrenfootball? Und ist der zweite Teil, ist das ein Sprungbrett für dich? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo willst du mal hin?
Sehr, sehr gute Frage.
Ja, ich
sehr,
weiß.
Sehr gute Frage. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Gute Politikerantwort. Er überlegt jetzt beim Antworten.
Also diese klassische Bewerbungsfrage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ich habe da so ein bisschen so mein Mindset geändert und ich denke gar nicht mehr so in diesem 5-Jahres-Rhythmus, weil ich konzentriere mich auf die Aufgabe, die ich gerade habe. Ja, jetzt so in U16, ich hätte nie vor 3 Jahren hätte ich nie im Leben gesagt, ich lande irgendwann bei der Panther U16. Ich hätte auch nie gesagt, ich lande überhaupt bei den Panthern. Ich war in Krefeld, ich war da wunschlos glücklich, ich habe mir da auch was aufgebaut, war da irgendwann auch noch Jugendkoordinator und hatte da die sehr große Ehre und Aufgabe, das Jugendprogramm mit aufzubauen und gestalten, AGs mit aufzubauen. Dann kam der Wechsel zu den Panthern. Das war so ein Impuls. Und U16 kann ich euch sagen. Ich habe mir irgendwann mal ein Spiel angeguckt von der U16, war Game Day und habe schon vorher gehört, dass es da aktuell nicht gut läuft, weil Corona und unzufrieden. Wenige Trainer waren zu dem Zeitpunkt da, schlechte Stimmung. Auch Eltern haben sich angefangen zu beschweren, aus diversen Gründen. Und das habe ich so ein bisschen mitbekommen, habe das auch beobachtet und hatte ich eine sehr prägende Situation. Dann stand ich so an der Sideline und da war ein Vater neben mir und der war so sichtlich, ja, der war traurig, so sichtlich traurig. Ich so, hey, was ist los? Und so, ja, ich bin seit Jahren Panther-Mitglied, selber jahrelang bei den Panthern gespielt. Meine beiden Söhne sind seit Jahren, seit der U10 bei den Panthern und ich überlege das erste Mal in meinem Leben nach Köln zu gehen.
Uiuiui.
Und jetzt unabhängig von dem Köln-Thema, keine Ahnung, hatte ich so einen Impuls, scheiße, scheiße, Koschi, die brauchen Hilfe. Und wie mit der U19 bei den Panthern, das war eine sehr, sehr coole Zeit, aber für mich war das jetzt kein Projekt, wo ich gesagt habe, da hänge ich jetzt noch ein Jahr ran.
Und dann hast du gesagt, jetzt rippst du
Und
dein Shirt off, ja, so Superman-like, und dann kommt das
hier
Superman-Symbol-Logo
kommt der
da rein und du
Koschinator.
sagst, hier bin ich.
Nee, irgendwie hatte ich dann, ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, aber an dem Tag war auch der Vorstand da und da haben wir auch so ein bisschen gequatscht und hat der Vorstand gesagt, so ja, dass die halt die U16 so ein bisschen neu umbauen wollen und dass sie auch tatsächlich an mich gedacht hatten, ob wir uns mal unterhalten können.
Okay, jetzt kommt eine Frage von mir.
Ja.
Die muss von mir kommen. Wie ist denn momentan so die Zusammenarbeit mit dem Vorstand? Wie läuft's da? Sound? Du
Sehr,
darfst ehrlich sein.
ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Klar.
Ja, Vorstände sind immer ein Thema. Ja, gar keine Frage. Aber ich hatte mit dem Vorstand sehr gute Vorgespräche. Also wir waren gemeinsam essen und haben uns sehr, sehr lange ausgetauscht.
Wie, es gab Essen?
Es gab Essen, ja.
Echt
Ein
jetzt?
gutes Essen sogar.
Steakhouse.
Nein, aber das haben die gut gemacht und ich halte, wie gesagt, von dem Vorstand sehr viel, habe da meine komplette Rückendeckung und bisher habe ich da nichts auszusetzen.
Also halt mal fest, man kriegt gute Coaches, wenn man gutes Essen anbietet.
Zum Beispiel, eine kleine Wertschätzung. Ja, aber so bin ich, das war dann so ein Impuls und irgendwie auch wieder am selben Tag dann auch nochmal der Vorstand so, hey, können wir uns mal irgendwie unterhalten, weil ich zu dem Zeitpunkt ein anderes Angebot hatte von einem anderen Verein, was ich kurz davor war anzunehmen. Und wie gesagt, ich hab dieses Spiel gesehen und mit dem Vater gesprochen und irgendwie hatte ich so eine Mission. Ja, und deshalb spreche ich nicht gerne von 5-Jahres-Zielen, weil vor 5 Jahren wenn ich mir vor 5 Jahren gesagt hätte, ich will, keine Ahnung, mal Herren coachen, ja, dann würde ja zum Beispiel der Schritt in die U16 ja gar nicht passen. Und das war einfach eine emotionale Entscheidung. Natürlich habe ich erstmal gecheckt, wer von meiner Trainercrew auch weiterhin mit mir mitzieht. Das war mir auch wichtig. Das war der erste Schritt. Und ich hatte sofort vier, fünf Trainer in der Hand, die gesagt haben, geil, ich habe da Bock drauf, ich bin mit dabei. Und
Bist du
so ist das zustande
also
gekommen.
zen-mäßig unterwegs, ein Blatt auf dem Fluss? Du lässt dich treiben.
Das hast du jetzt sehr, sehr metaphorisch dargestellt. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja, genau. Ich lass mich tatsächlich auch sehr gerne treiben und auch inspirieren. Und ich sag mal so,
Die Coach
für mich ist
Potatoes, euer
Football.
Podcast für den Zen-Buddhismus.
Ja. Also Football ist Leidenschaft. Ja, also Football ist Leidenschaft und das war für mich einfach eine Entscheidung aus Emotionen und aus Leidenschaft. Und vielleicht merkt man das, wenn ich davon spreche. Meine Handlungen sind auch genauso. Meine Handlungen sind sehr emotional, sind sehr leidenschaftlich. Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken, weil ich mir das sehr zu Herzen nehme, die Aufgabe, weil ich einfach gesehen habe, dass Spieler unzufrieden waren. Ja? Und das Feedback, was wir jetzt bekommen auch von den Eltern, das tut gut und das gibt mir immer wieder die Kraft und Motivation, da weiterzumachen.
Oh. Hast du denn schon Kontakte nicht nur zur Panther Family, aber auch zu den Panther Alumni?
Nein, noch gar nicht. Nein.
Noch gar nicht?
Nein.
Boah, großer Tipp. Such den. Das hilft.
Ja, okay,
Das
cool,
hilft.
danke.
Ja, das
Ja,
hilft.
gerne. Also ich bin da immer offen und gesprächsbereit. Klar, danke für den Hinweis.
Also Freitagabends im Knoten ist eigentlich der Stammtisch, wenn ich mich noch recht erinnere. Die
Ja,
sind
cool.
immer dankbar für jedes Feedback und helfen immer ganz gerne mit allen möglichen Sachen,
Okay.
wenn es nur ein Ball ist.
Der Networking ist das A und O.
Ja,
Ja, das.
ja. Das ist einer der großen Pluspunkte bei den Panthern. 40 Jahre Panther, einer riesen ehemaligen Organisation, plus noch eine riesen Fangemeinde.
So, jetzt hat
Ja.
Kälte nochmal eine
Und
gute Frage. Nun ist es ja so, auch wenn du jetzt keinen Fünfjahresplan hast, aber irgendwann wird es ja mal so sein, der Kuschi ist dann nicht mehr bei der U16. Es ist so, dass du da jetzt auch Trainer ausbildest, die dann vielleicht mal perspektivisch das Ganze dann übernehmen. Wie siehst du das? Oder nach mit diesem Flut?
Nein, definitiv nicht. Das ist ein sehr gutes Thema, womit ich mich ehrlicherweise noch nicht so beschäftigt habe. Klar, wir haben auch junge Trainer, die unerfahren, bewusst unerfahren sind, die wir, ich will mich jetzt sagen, dass ich jetzt Trainer ausbilde, weil soweit bin ich ja selber noch nicht, aber dass ich denen schon einfach mein Wissen, was ich habe, einfach weitergebe und denen einfach als Offense Coordinator zum Beispiel auch in den System halt auch coache und sage, wie ich das halt spielen würde oder spielen möchte. Das ist ein sehr spannendes Thema, was du ansprichst und auch ein Riesenproblem bei vielen Vereinen, dass man als Coaches Crew, man baut was auf und das ist kein Geheimnis, sollte ich jetzt von den Panthern wieder weggehen, werden sehr wahrscheinlich die ganzen Trainer mit mir mitgehen oder nur ein bestimmter, auch wenn es nur 4, 5 Trainer
sind. Ja, meistens ist man ja eine Clique, die zusammenbleibt. Als Trainer suchst du dir immer die Leute, die du kennst, wo du weißt, mit denen kannst du gut arbeiten, die teilen deine Philosophie. Das ist ja überall so.
Ja, das ist ja auch leider so bei den Krefeld Ravens ja passiert. Als ich gewechselt bin, sind ja auch einige Trainer mit mir mitgegangen. Nicht, weil ich sie irgendwie bestochen habe oder überredet habe, sondern weil sie gesagt haben, so, nee, Koschi, so, wir gehören irgendwie zusammen, wir haben uns was aufgebaut, wir haben eine Vision. Ich alleine kann das gar nicht alles machen. Mhm. Ja, also ich muss sagen, da habe ich auch vielleicht Glück. Ich habe sehr gute sogar Freunde von mir, die mit denen ich das zusammen mache, die jetzt schon seit 2018 mit mir zusammenarbeiten und mich da auch begleiten und sagen so, ey, ich bin überzeugt von deiner Philosophie. Wie gesagt, Ben Kipp, einer meiner besten Freunde, Athletik-Coach und Wide-Receiver-Coach bei der U16, ohne den wäre das zum Beispiel auch fast unmöglich. Ja, weil er kümmert sich um das ganze Athletikprogramm und ich habe auch eine gewisse Basis-Know-how im Athletik- und Kraftbereich, aber ich bin kein Profi und er ist da Profi. Er kann die Spieler analysieren, er kann mit ihnen trainieren, er kann sie besser machen und das gehört für mich dazu. Also ich alleine würde das gar nicht schaffen und deshalb habe ich ja bevor ich das Angebot angenommen habe, U16, musste ich erstmal abchecken, wer ist überhaupt dabei. Hätte jetzt zum Beispiel kein Trainer zugesagt, hätte ich das gar nicht, das wäre verantwortungslos, dem Vorstand mit gutem Gewissen zu sagen, ich baue da was auf. Wie denn ohne Trainer?
Das stimmt.
Und das erlebe ich natürlich auch bei vielen Vereinen, dass die machen sich ja da gar keine Gedanken. Ja, die haben da 40, 50 Jungs oder keine Ahnung, 20, 30 Jungs beim Training, 2, 3 Trainer und wundern sich dann, warum Spieler wechseln wollen, weil sie nicht gecoacht werden.
Und da hilft es manchmal zu fragen, warum gehst du?
Ich kann das auch gut nachvollziehen, was du sagst, weil mir ist es ja persönlich auch so gegangen, wenn ich jetzt als Position Coach gewechselt bin, und dann kommst du in ein System rein, wo du dann sagst, okay, das ist dein System, aber nicht meins. Warum hast du mich jetzt geholt? Warum hast du mich gefragt? Naja, anscheinend gab es keinen anderen und dann nimmst du halt unten Coach, was halt auch nicht immer sinnvoll ist. Oder andersrum, ja, du bist halt Head Coach, kriegst dann halt einen Position Coach vorgesetzt, ja, der nicht deine Philosophie entspricht, dann kann das nichts werden. Also ich kann das gut nachvollziehen.
Also Carstens Dualität von Griff und Klo ist, du holst einen Coach, weil du keinen anderen findest, erster Griff und Klo. Oder du wirst als Coach geholt, weil du der Einzige bist, der gerade Lust hatte und sonst nichts nachgefragt wird. Und das ist der zweite Griff ins Klo, wenn du gar nicht weißt, was da los ist. Und da hast du ja dann nur noch Probleme am Ende des Tages.
Ja, definitiv. Also ich suche gerade auch noch händeringend einen Trainer. Also ist es nicht. Also wir sind jetzt noch, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da so super optimal aufgestellt sind, wie ich es gerne hätte. Ich würde schon sagen, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind. Klar, wie gesagt, ich suche noch, sollten ja Leute mithören, ich suche noch Offense-Coaches.
Aber wie gesagt, mit 10 Trainern bist du, hast du Luxusprobleme, ja?
Ja, muss aber dazu sagen, wir sind 4, 6 Coaches in der Defense, 4 in der Offense und da fehlt mir definitiv noch Support. Zumal wir, also die Liner, die
ja, aber... Ey, wir hatten in der Jugendrat mal 3 Coaches für beides.
Ja, ist richtig, aber ich finde, wenn man das halt richtig machen will, wenn man wirklich selbstbewusst sagen möchte, hey, ich habe hier ein Programm, ne, was Jungs ausbildet, dann brauchst du diese Trainer-Crew. Ja, das geht nicht, das geht nicht anders.
Spricht ja auch nichts dagegen.
Jetzt fangen wir an mit Aufgabenteilung und so neumodischen Scheiß und ich kotze in die Ecke, echt, ey. Aufgabenteilung? Willst du das gerade ansprechen, Aufgabenteilung?
Ja, je mehr du das auf Schultern verteilen kannst, desto runder läuft's, wenn alle in dieselbe Richtung marschieren. Und es spricht auch nichts dagegen, im U16-Bereich einen guten Trainerstab aufzubauen. Also wenn man das Selbstbewusstsein hat und auch also ein gutes Programm bietet, wo sich Coaches wohlfühlen, na dann ab dafür.
Ja, klar. Also ich bin da immer sehr transparent und sehr offen. Also wenn ich Gespräche führe mit Coaches, sage ich ganz klar so, hey, das sind so meine Top-Rules. Da kommt nichts drum herum, da musst du dich dran halten. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, verstehe ich das, aber dann passt du nicht in meine Coaches-Crew. Ja? Und wir hatten das allererste Coaches-Meeting. Mit unseren Coaches habe ich so mein Programm vorgestellt und habe gesagt, so ich bin jetzt nicht so dieser Head-Coach, der von unten herab sagt, so machen wir das. Mhm. Ja? Es gibt Regeln, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und die müsst ihr bitte alle befolgen. Aber ich gebe den Coaches auch sehr viele Freiheiten. Ja? Den Coaches-Stil oder wie sie coachen, das soll jeder machen, wie er das für richtig hält, solange er sich natürlich an den Rahmen hält. Aber ich finde, ja, oft
genau,
ist das ja
komplett reinpasst. Ne?
Genau, aber oft ist es ja so, man stellt einfach Coaches ein, weil man einstellen muss oder weil man einfach keine Zeit hat und dann passt das irgendwie nicht. Aber weil man dann genau weiß, ich kann es mir nicht erlauben, ihn irgendwie rauszuschmeißen, hat man quasi dieses Gift intern in der Mannschaft. Mhm. Ne? Und das ist meistens sogar noch schlimmer, als wenn man dann lieber dann zwei Positionen zusammentut. Und da kann man ja sehr kreativ sein, ja.
Das habe ich jetzt gerade bei den Adlern erlebt und das hat mich auch sehr beeindruckt. Die haben halt von vornherein halt gleich so ein Kodex aufgestellt, so ein Pamphlet mit 20 Seiten, wo genau drin steht, was vom Coach erwartet wird, wie sie denken, ein Coach gut zu coachen hat, sowohl wie er sich innerhalb des Coaching-Staffs zu verhalten hat, wie er sich gegenüber den Spielern zu verhalten hat und auch wie er sich in der Öffentlichkeit zu verhalten hat. Und das finde ich halt ganz toll, wenn man sich da vorher schon Gedanken gemacht hat, was erwarte ich von den Leuten, die ich hier reinhole? Und dann kann sich gleich jeder überlegen, okay, kann ich mich damit committen? Dann bin ich dabei. Oder eben halt auch nicht. Und dann ist auch niemand böse, wenn du gleich sagst, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel verlangt.
Ja, genau. Also ich habe jetzt, ich habe mir auch viele Gedanken gemacht. Klar, so ein Kodex habe ich auch, der ist noch nicht veröffentlicht, weil wir den gerade noch am Ausarbeiten sind. Mhm. Aber ich führe halt im ersten Moment das Gespräch und weise erstmal auf so kleinere Regeln hin. Ich muss auch kleine Brötchen backen. Ja, wir sind nur 16. Mhm. Da muss ich jetzt keinen Kodex haben mit 80 Seiten.
Ja, ja.
Aber es gibt so ein paar, es gibt da so
Grundregeln, ne?
Einfach so paar Grundregeln, definitiv.
Ja. Nichts so schlimmer als Grundregeln, die nirgendwo festgelegt sind und die jeder für sich selber im Kopf hat.
Richtig,
ja. Das gibt nur Haue.
Weil das, ich finde, man kann ja immer wieder die Coaches darauf hinweisen, sagen so, ey, ich hab's dir gesagt. Mhm. Ja, ich hab's dir gesagt, so wie ich ticke. Ich sag auch immer so, dass ich bin auch nicht einfach, das weiß ich.
Was aber ich bin schon sehr fair. Was sind deine Macken?
Ja, hau mal raus.
Boah, ich bin auf dem Trainingsplatz bin ich schon so ein Duracell-Männchen. Ne? Ich bin voll fokussiert und mich kann man da auch manchmal sehr schnell aus. Das ist so noch ein bisschen daran arbeite ich immer wieder.
Brauchst du auch einen Backoff-Coach?
Halt so, bitte?
Brauchst du einen Backoff-Coach?
Ja, das wäre gut. Den brauche ich tatsächlich. Jemand, der mich
einfach mal. Bist du schnell aus der Fassung zu bringen?
Ja, aber ich werde nicht aggressiv oder so, sondern ich werd bestimmend, sagen wir mal so.
Ah, ja. Ach so, was manche Leute müssen sagen, jetzt werd nicht so laut, werd nicht so sauer. Wo ich sage, nee, ich werd einfach nur laut. Ich brudde nicht, ich werd nur laut.
Ja, also mein Ton ist dann sehr bestimmt, ja, also.
Genau.
Also du redest dann mehr im Imperativ und bitte fällt weg.
Genau.
Mit mehr Ausrufezeichen.
Kurze, klare Ansage.
So, genau.
Also, 120 Dezibel.
Nein, aber auch da, ne, das ist halt das Gute, wenn man von Tag 1 an halt diese Regeln halt sagt, ne, und dann kann man die Jungs auch immer wieder drauf hinweisen, sagen so, ey Jungs, ihr wisst das. Ja, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich ticke und was ihr nicht wollt, ist, dass ich halt sauer werde. Das wollt ihr gar nicht, weil dann, wenn ich schlecht drauf bin, ist das Kacke, ja.
Was sind so deine Gründe? Wie war das, was hatte Nele gesagt, ne? Ihr wollt nicht, dass ich traurig bin.
Was sind so deine größten Do-Nots? Was darf man bei dir nicht machen?
Im Training oder grundsätzlich?
Training, Spiel, wo du sagst, jetzt rede ich ein Ausrufezeichen.
Also wenn man ganz klar sich nicht an Dinge hält, die wir abgesprochen haben. Ja, weil jeder hat so seine Macken, ne? Und das ist ja vollkommen in Ordnung, auch vor allem in der Altersklasse auch sehr, sehr witzig. Und da ist mir auch wichtig, dass die Jungs auch wirklich vor allem bei mir verstehen, hey, wenn Training vorbei ist oder vor dem Training, da bin ich halt deren Bro, ne, deren Buddy. Wir können über alles reden, wir können Quatsch machen, aber auf dem Trainingsplatz erwarte ich, letztens haben wir auch das Thema gehabt, habe ich zu den Jungs gesagt, Jungs, es geht um Erwartungshaltungen. Wenn ihr zum Training kommt, müsst ihr selber von euch erwarten, das Beste aus euch rausholen zu wollen. Wenn ihr zum Training kommt mit der Erwartung, ich will halt nur Spaß haben oder Unsinn machen, dann wird es schwierig. Dann habt ihr dafür keinen Raum. Und diese Do-Nots sind für mich, wenn man sich nicht an Regeln hält, wenn man halt zum Training kommt, niemanden begrüßt, wenn man nicht ins Pre-Practice geht, wenn man sich nicht zügig umzieht. Zum Beispiel müssen die Jungs zum Warm-up sich immer in eine Reihe stellen, nach Position, damit wir Coaches auch nochmal wirklich übersichtlich sehen können, ja, wir haben die Linebacker, da sind die Receiver und es kommt immer wieder vor, dass die dann halt kreuz und quer stehen, mhm. dann pfeife ich, ne? Und da werde ich auch dann zum Beispiel bestimmend und sage, ey Jungs, ihr kennt die Scheißregel, seid in euren Scheißpositionen. Das machen wir Tag 1 an. Und da muss man das immer wieder halt auf Vorlage, und das sind für mich so diese Do-Nots. Wenn ich mich nicht an Regeln halte, die ich als Coach dir seit Tag 1 an halt offenbare.
Fluchst du gerne?
Fluchen? Mhm. Gute Frage.
Also du hast ja jetzt gerade zweimal das Wort Scheiße benutzt, im Training auch.
Ja, manchmal schon, ja, ja.
Ja, also
man muss dazu sagen, ich hab 22 Jahre im Ruhrpott gelebt. ein gewisser Ruhrpott-Charakter ist natürlich auch noch in mir drin.
Ich habe die Erfahrung gemacht, Eltern sehen das auch gar nicht so schlimm. Also solange du da jetzt die Kinder nicht irgendwie persönlich angehst, also wo eine gewisse Grenze nicht überschritten wird, dann kannst du halt auch mal Scheiße oder Ficken sagen oder was auch immer, solange es nicht persönlich gemeint ist.
Ja, ja, aber so ein Wort, wie du gerade gesagt hast, würde ich niemals im Mund nehmen. So Scheiße ist schon wirklich so das Härteste, was ich, da achte ich aber auch drauf dabei.
Ja, generell, gerade in dem Alter, sollte man schon so ein bisschen auf seine Ausdrucksweise achten.
Ja, definitiv. Ja. Aber wie gesagt, das Scheiße schon so. Manchmal muss einfach raus. Ja, ne? manchmal einfach.
Sind doch Emotionen dabei.
Ja, eben. Ja,
ne? Gibt auch eine gewisse Farbe ins Spiel, ne? So ist ja nicht.
Wisst ihr, was super witzig ist, will ich niemals vergessen. Ich war als Spieler ja genauso. Ich war sehr, sehr impulsiv. Wie gesagt, ich war ein Chaot. Ich war immer laut, immer unsinnig. Du kannst dich daran erinnern.
So war ich auch.
Ja.
Das Lustige ist, dass viele, die mich jetzt so kennenlernen als Coach, die sagen, Kosch, was ist denn mit dir passiert? Mhm. Warum ist denn so ernst? Ne? Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Jedenfalls habe ich mir trotzdem vorgenommen, als ich mit dem Coaching anfing, habe ich mir gesagt, ich will von der Ausstrahlung so werden wie Bill Belichick. Einfach so ein neutral face und nicht emotional, immer sachlich bleiben, immer ruhig bleiben. Und da war ich bei meinem allerersten Football-Training als Coach. Und es hat, glaube ich, 10 Sekunden gedauert, wo ich angefangen habe, dann bestimmender zu werden.
Ja, entweder bist du
einfach der Typ. Ich war einfach der Typ. Ich bin energisch. Ich treibe an. Ich motiviere sehr laut. Wenn die Jungs einen geilen Catch machen, dann renne ich zu denen hin und schlag die mit einem High Five ab, umarme die. Das ist einfach meine Art.
Es bringt ja auch nichts, da eine Rolle zu spielen. Die Jungs merken das ja, ob du eine Rolle spielst oder ob du gerade authentisch bist. Und als Trainer bist du nun mal so, wie du bist. Also ich war früher halt auch so mit Klemmbrett in die Ecke schmeißen. Cappy ist danach geflogen. Dann ist danach noch die Sonnenbrille geflogen. Mich hat man über den ganzen Platz gehört. Und jetzt hat mich ein alter Wegbegleiter letztes Jahr wieder gesehen. Der hatte mich das letzte Mal vor 10 Jahren ungefähr gesehen und sagte, Kälte, du bist komplett anders. Nimmst du jetzt neuerdings Valium? Nein, aber man nimmt ja, also einerseits nimmt man ja vom Spieler zum Trainer eine andere Rolle ein und dann siehst du, warum Trainer gewisse Sachen gemacht haben, beziehungsweise gewisse Dinge nicht gut fanden. Die kannst du jetzt auf einmal nachvollziehen.
Und, richtig, richtig.
Und dann machst du ja nochmal eine Lernkurve als Trainer mit, wo du auch sagst, okay, man muss sich nicht über alles aufregen, manche Dinge kannst du im Spiel nicht mehr beeinflussen, dann ist es Energieverschwendung, sich aufzuregen und so weiter und so weiter. Aber letztendlich, ich bin auch einer, der emotional mitgeht. Und wenn da ein Touchdown ist, dann flippe ich da mit und Faust in die Höhe und High Five. Da bin ich genauso. Und entweder bist du so ein Belichick-Typ und mit einem Stone Face stehst du da, oder du bist halt einer, der da mitgeht. Aber das ist auch nichts Verwerfliches.
Richtig, habe ich ja auch, also klar, ne, wenn man so in diese Coaches-Rolle reinwächst, dann hat man so vielleicht so ein ganz grobes Bild, wie will ich mal werden, ne? Das ist da wieder zum Thema 5-Jahres-Plan. Mhm. Ich habe einfach gelernt, nein, scheiß drauf, sei so einfach so, wie du bist, weil so bist du einfach ehrlich. Ja? Mit allen deinen Emotionen, Alleinschaften. Und wenn du Fehler machst, wenn dir was rausrutscht, dann kann man sich ja entschuldigen. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
Und letztendlich musst du auch Spaß haben.
Ja, man muss da Spaß haben. Ich habe auch letztens zu meinen Jungs gesagt, so, ey, ich bin nun mal sehr energisch. Ich bin einfach so. Und sollte der Tag kommen, wo ich das nicht bin, dann wisst ihr, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Ja. Genau. Und ich finde, das ist auch immer so eine Art von Kommunikation, weil viele waren am Anfang so ein bisschen eingeschüchtert von meiner Art, dass ich dann sehr bestimmend bin und dann auch, aber die haben einfach gelernt, ey, er ist so. Und wenn ich was Gutes mache, dann freut er sich mit mir. Wenn ich was falsch mache, dann schimpft er auch. Und ich glaube, das haben die auch mittlerweile sehr gut einsortiert, ja.
Ja, meine Spieler.
Ja, man kann es auch mit den Stimmungen ein bisschen spielen und ein bisschen steuern.
Total.
Ne? Mit still sein, mit laut sein.
Ich lobe aber auch sehr viel. Ich lobe die Jungs, wenn die was Gutes machen. Letztens habe ich auch einen Jungen gelobt. Den habe ich am Anfang wirklich sehr oft angekackt, weil der war in den ganzen Apps nicht angemeldet. Der war in den ganzen Gruppen nicht drin, der kam unregelmäßig zum Training, kannte die Plays nicht und ich habe den dreimal darauf hingewiesen, dreimal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey, Kollege, pass mal auf. Wir haben am Sonntag hatten wir so ein Minicamp. Wenn du bis Sonntag die Plays nicht kannst, wenn du dich nicht in allen Apps angemeldet hast, wenn du nicht bei Spieler Plus auf angemeldet bist, dann hast du ein Problem. So, ne, habe ich ihm quasi so gesagt, weil dann kommst du einfach nicht mehr hinterher. Du wirst keine Chance haben. Du kannst jederzeit zum Training kommen, aber du wirst merken, du schaffst es einfach nicht, weil die Jungs alle ihre Hausaufgaben gemacht haben, nur du nicht. Es liegt nur noch an dir. Und das Geile war, True Story, der Junge war Sonntag da, hat sich angemeldet, hat die Apps runtergeladen und kannte die Plays.
Manchmal brauchst du einen Warnschuss.
Und seitdem blüht der Junge auf. Der Junge blüht auf und habe ich auch letztens auch im Training im Abschlusshall bei den Receivern gesagt, ey, Jungs, so erwarte ich das. Jeder verschläft vielleicht mal eine Phase oder macht mal Fehler. Das mache ich auch. Aber das Wichtige ist immer, niemals aufzugeben und einfach zu beweisen, hey, wenn ich Bock habe, dann tue ich das, was mein Coach mir sagt. Wahnsinn.
Du Käthe, weißt du, was ich gerade merke?
Du merkst das schon lange nicht mehr.
Der Koschi, der blüht. Der Koschi blüht da richtig auf.
Oh, ist auch ein, ja, jetzt habt ihr mich. Jetzt habt
ist,
ihr mich.
Ist auch ein konstantes Thema. Ne? Meine Spieler müssen damit klarkommen, dass ich sarkastisch werde und das ist dann kein Spaß mehr.
Ja, ey, das ist. Ich finde, wenn man fair und transparent zu den Jungs ist, ne, dann und die das halt irgendwann auch verstehen, dass das ja nur eine Coaches-Persönlichkeit ist, hey, ist das doch mega cool. Solange man die Jungs sich niedermacht oder wie gesagt, ich spreche ungern von Strafen. Also das ist mir auch, das ist auch eine Regel bei den Coaches. Wir sprechen nie von Strafen, sondern immer von Regeln und Konsequenzen. Das ist mir auch schon sehr wichtig. Aber hey, da muss jeder Coach da seine eigene Philosophie, jede Mannschaft. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ich habe das jetzt mit meiner O-Line auch wieder so geregelt. Ich bin voll für auch mal gerade Männerfootball saftige Sprüche, die man sich dann um die Ohren haut. Ja. Die teile ich auch gerne aus und dementsprechend dürfen sie mir aber auch was zurückgeben. Ja, solange wieder alles so ein bisschen mit Respekt geprägt ist, ne? Nicht so eine gewisse Grenze überschreitet, ne? So eine unsichtbare, können wir uns die Sprüche um die Ohren hauen und jeder soll Spaß haben. Ne? Es gibt eine Zeit zum Arbeiten und es gibt eine Zeit zum Spaß haben.
Ja, total. Ja, man muss ja sich bewusst sein, dass so eine Sachen ja auch manchmal gut dazu sind, um so kleine Mikrospannungen direkt abzubauen, bevor die sich hochschaukeln, wie blöd. Ne?
Ja, definitiv.
Ja. So, Koschi. Wir haben ja unsere normalen Standardfragen.
Obligatorische Fragen. Ich habe noch zwei dazu. Eine habe ich noch dazu gepackt. So.
Ja, sehr gerne. Genau. Sehr gerne.
Schieß genau. Los. Ich habe erstmal eine Frage. Im Zuge unseres Interviews, die ist relativ neu, die Frage. Wie viele ungelesene WhatsApp-Nachrichten hast du in eurem Teamchat?
Soll ich mal reingucken?
Guck mal rein.
So in den letzten anderthalb Stunden.
Du wirst erstaunlich sein. Keine einzige.
Ui, hast mal deine Ruhe.
Ja. Ach, ist ja U16, sorry,
das muss ich alle schon pennen in die Uhrzeit. Oder sind in der Disco. Ist Freitag.
Moment mal.
Ey, Leute. Nein, aber die Jungs, die wissen aber auch, dass die da auch nicht, also die dürfen da auch nicht unnötiges Zeug reinschreiben. Benutzen die wirklich die WhatsApp-Gruppen? Ja, das ist, wenn du den Jungs die Freigabe gibst, da irgendwelche Busenbilder oder Sprüche reinzuschicken, dann hast du ja nur noch Nachrichten auf dem Handy. Ja.
Ja, darauf zieht eigentlich meine Frage hinab, weil ich das eigentlich von anderen Leuten immer so kenne, dass da jetzt im Zuge von einer Stunde oder so, dann vor allem auf dem Freitagabend dann irgendwie so 300 Nachrichten drin sind, wo sich ungefähr 290 nicht um Football drehen, sondern nur irgendeinen Scheiß, den du als Coach dann auch angucken darfst. Und meine zweite Frage, ne? Sprachnachrichten, Fluch oder Segen?
Boah, ey, also
alles klar.
Sprachnachrichten, das ist irgendwie so ein, ich kann mich damit, also seit kurzer Zeit muss ich sagen, fange ich auch damit an, weil es manchmal bequemer ist und ich auch manchmal einfach gerne laber und erzähle.
Das ist auch ein Laberlauf.
Sagt man nicht.
Aber wenn ich selber mal so eine Sprachnachricht bekomme, die länger als eine Minute ist, ist das schon manchmal sehr anstrengend, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so, ich bin nicht mehr so, dass ich sage, dass eine Sache, die neu ist, dass ich sage, ich reg mich auf, sondern ich akzeptiere das einfach, weil das ist so der Lauf der Zeit und
das ist auch voll Zen.
So genau, das ist genau voll Zen, und Stromberg hat mal was sehr Prägendes für mich gesagt, wenn du nicht mit der
Stromberg
oh. Ja, aber der hat wirklich mal was sehr Weises gesagt, viele weise Sprüche, aber ein Spruch ist mir immer so im Kopf geblieben und das ist irgendwie auch so ein bisschen so meine Mentalität. Wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Mhm. Ja, und das ist einfach so. Ne? Und wenn.
Also halten wir dieses Kapitel fest, der Lauch der Zeit.
Ja, genau.
So, hast du noch irgendwie einen Song mitgebracht?
Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.
Okay.
Einlaufmusik.
Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten. Guck ich mal.
Jetzt haben wir ein zweites Mal.
Okay, ich hinterfrag's nicht.
Ja, unsere Playlist ist schon 16 Stunden lang. Okay.
Also ich pack rauf von Phil's Dreams Child Vigilante und von Korn Children of the Korn, weil wir hier schon beim Kinderthema sind.
Sehr geil.
Ah, ein Musikkenner, sehr schön.
Gute, ja, Korn habe ich auch mal. Ich habe Korn, Soulfly, Slipknot. Ich hab früher eine Metalband gespielt.
Ui, cool. Was hast du für ein Instrument gespielt?
Ich war der Shouter, ich war der Frontman.
Du warst der Shouter,
tatsächlich.
Okay.
Ja, also richtige so Metalcore-Musik.
Ja, ich bin ja dabei, Ukulele zu spielen. Vielleicht mal irgendwann mal eine Ukulele-Metalband auf oder so.
Ja, warum nicht? Viel free. Wir leben in der Zeit von Diversitäten und allen Möglichkeiten. Da sollte sowas auch möglich sein.
Sollte möglich sein.
Du, ich habe mich mal im Didgeridoo versucht, ne, und mein Kater hat mich nur verständnislos angeguckt.
Ja, du bist auch musikalisch talentiert wie ein Kilo Hack.
Aber sowas von, ey, das ist unglaublich.
So. Ja, aber Britney Spears auch nur aus dem Grund, habe ich euch ja gerade auch schon gesagt, weil wir heute auf der Arbeit einen Song mitteilen mussten, der uns unsere Jugend erinnert. Bitte nicht hinterfragen, warum, aber irgendwie war das so mein erster Impuls.
Na du, ich kann ja mal gucken.
Ich liebe so eine Workshops.
Ich kann ja mal gucken, ob ich diesen Song in Metal-Version finde.
Oh, yo, gibt es.
Deswegen suche ich den mal raus und dann nehmen wir den doch einfach, oder?
Ja, gibt es, tatsächlich.
Genau. So, jetzt kommen die obligatorischen Fragen. Bist du bereit?
Ja, schieß los.
Also zu jeder Antwort bitte auch eine Begründung. Ihr seid auf einer Auswärtsfahrt und jetzt ist die Entscheidung Burger King oder McDonald's.
McDonald's.
Warum?
Kann ich,
warum?
Weil ich mich persönlich oder wenn ich für mich die Entscheidung treffen müsste. Ah, okay, das ist eine verdammt schwierige Frage, weil die Pommes sind bei Burger King besser, dafür die Burger allerdings bei McDonald's. Mein erster Impuls war McDonald's.
Jetzt bist du aber doch bei Burger King, ne?
Jetzt habt ihr mich. Ja. Ich glaube, ich würde eine Umfrage machen und dann würde quasi die meisten stimmen würden dann. Nein, ich würde, natürlich würden die Jungs nicht zu McDonald's oder Burger King, sondern.
Ihr nehmt euer Buffet mit.
Genau.
Ja, sehr gut. Haben wir früher damals bei der Cobras-Jugend auch gemacht. Da hat der Head Coach auch gesagt, es gibt kein McDonald's oder Burger King, um die Kinder nicht zu benachteiligen, wo die Eltern eben kein Geld haben, sondern alle Eltern packen irgendwie was dazu, was man zu einem Buffet dazu backen kann und dann wird die Raststätte gehittet, aufgebaut und dann kann jeder essen. Finde ich auch sehr sinnvoll.
Ja, ich finde das halt auch ein bisschen schwer. Wir plädieren auch immer, hey Jungs, ernährt euch vernünftig und achtet drauf und stopft euch nicht hier eine Scheiß rein und dann belohnt man quasi die Jungs mit McDonald's oder Burger. Das wäre für mich einfach die falsche Message.
Ja. Mhm. Na, dann ist die nächste Frage ja völlig kontraproduktiv. Coke oder Pepsi?
Coke, ich trinke auch gerade tatsächlich Coke Zero. Also Coke Zero, okay.
Okay. Jetzt kommt natürlich so eine Glaubensfrage. Das ist schon so ein bisschen religiös. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars, 100%.
Warum?
Mit Star Wars aufgewachsen, jeden Film gefeiert und irgendwie alle zwei Jahre gucke ich mir nochmal alle Filme an. Das ist irgendwie so mein Ding. Und erlebe immer wieder Momente, die ich quasi, kennt ihr bestimmt, ne? Man guckt einen Film zum 10. Mal und hat immer wieder diesen Aha-Effekt. Mega geil. Und das ist bei Star Wars, ich gucke das alle zwei Jahre, gucke ich mir dann nochmal die ganze Trilogie beziehungsweise diese ganze Story an, weil ich das einfach fasziniert. Das hat so meine ganze Jugend begleitet oder Kindheit sogar. Ne?
Hast du, guckst du jetzt gerade auch aktuell Book of Boba Fett?
Leider nicht. Kannst du mir das empfehlen?
Ich weiß nicht. Ich bin nicht glücklich.
Vielleicht also ich muss sagen, Mandalorian war eine der geilsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Wenn du mir dem zustimmst und wir da vielleicht ähnlich sind, würde ich deine Empfehlung sehr ernst nehmen.
Aber ich hatte halt eine gewisse Erwartungshaltung an die Figur Boba Fett und die erfüllt sie ganz und gar nicht. Im Prinzip ist auch Boba Fett teilweise, gerade jetzt in der aktuellen Episode, auch nur noch Beiwerk. Ne? Der Mandalorian ist wieder zurück, Grogu ist zurück. Und haben jetzt quasi die Serie gekapert. Aber guck's dir an. Es ist gut gemacht. Es gibt wieder viele Easter Eggs, über die man sich freuen kann, keine Frage. Aber die Figur Boba Fett wurde komplett verhunzt.
Okay.
Egal.
Gut zu wissen.
Egal. So, dein Lieblingsteam. Wovon bist du Fan? Washington also Commanders.
Nein. Ich habe halt Washington Commanders, keine Ahnung, no comment zu dem Thema. Ich war früher, ich bin damit aufgewachsen, es lag daran, ich bin in Duisburg aufgewachsen, war aber dieser typische Bayern-Fan, lag aber daran, ich habe Fußball gespielt und mein Trainer war so ein Hardcore-Bayern-Fan und hatte so einen eigenen Fußballshop.
Jetzt bin ich auf den Bogen halt gespannt. Jetzt bin ich auf den Bogen gespannt. Auf diesen.
Ja, deshalb muss ich da so ein bisschen tiefgründiger werden. Und ich habe jedes Jahr habe ich quasi bei ihm im Laden ganz zufälligerweise ein Trikot mit meinem Namen drauf gekauft. Und als ich nach Düsseldorf gezogen bin, vor mittlerweile jetzt 11 Jahren, habe ich einfach gemerkt, also ich bin dann irgendwann Fortuna-Fan geworden, weil mir einfach diese Nähe, ich fand diese Nähe zur Stadt irgendwie cool und zum Verein und auch diese ganze Fankultur. Und deshalb fällt es mir sehr schwer, da so zu einem NFL-Team halt so eine Verbindung aufzubauen. Ich verfolge eher so einzelne Spieler. Zum Beispiel, ich war die ganze College-Zeit ein Riesenfan von Trevor Lawrence. Den habe ich jahrelang auch beobachtet und deshalb habe ich gerade eine Sympathie für Jacksonville Jaguars. Das ist so quasi so meine Fan-View auf die Sicht der Dinge.
Okay. Wenn du gegen ein Team spielen könntest, na, so du als Coach, gegen welches Team wäre das? Was wäre dein Traum-Matchup?
Egal welches, such's dir aus. Frei Feier.
Jacksonville Jaguars.
Okay,
damit aus. Damit ich mir einfach.
Naja, da hast du dich wieder leicht rausgewunden. Ja. Okay. Okay, dein Lieblings- oder meistgehasseter Coaching-Spruch?
No walk on the field, obwohl er will das auch immer wieder sagen, aber ich hasse es immer wieder. Das erinnert mich immer so an diese alte Oldschool-Zeit. So, no walk on the field, nobody walks. Klar, wir sagen das irgendwie auch, aber ich hasse es immer wieder, auch wenn ich das selber sage. Aber das ist irgendwie, oder dieser klassische Spruch, catch the ball. Ja. Wenn ein Receiver mal einen Ball nicht fängt.
If you can catch it.
Genau. So diese typischen Floskeln, die man irgendwann eh nicht mehr ernst nimmt, weil man die so oft sagt. Ja? Und da bin ich so überhaupt kein Fan von. Also lieber schon dafür sorgen, dass es überhaupt gar nicht so weit kommt.
Ja. Hast du so ein Special Buzzword, um irgendwie eine Technik zu verdeutlichen? Also als O-Liner sagt man zum Beispiel Thumb up oder Daumen raus, um die Ellbogen zusammenzukriegen oder so. Ne? Und so ein Buzzword, wo du sagst, das ist so ein Keyword, um eine Technik zu verdeutlichen.
Bei den QBs sage ich oft Check. Also wenn die zum Beispiel ihre Reads haben, dann sage ich oft Check, Check, Check. Aber sonst eigentlich nicht. Sonst nicht diese klassischen Buzzwords. Aber ich finde das gut. Also generell, das führt ja so eher so diese One-Word-Coaching. Finde ich super. Machen wir auch, aber fällt mir jetzt zum Beispiel nichts ein, wo ich sage, so dass das nutzen wir auch regelmäßig.
Was? Ja, du musst auch erstmal reinprogrammieren, die Leute.
Ne? Ja, ja. Also wir sind gerade wieder komplett bei der Basis. Wir sind noch nicht so weit, dass wir denen mit Codewörtern vermitteln können, was sie falsch machen. Bei einigen Positionen schon, da sind sie schon sehr weit, aber das ist ein sehr gutes Thema. Cool, dass du das ansprichst, definitiv.
Bitte, bitte, ist mir ein Vergnügen. Ja. Was hat man dir denn aber an den Kopf gehauen, so an Buzzwords? Was konntest du irgendwann nicht mehr hören?
Irgendwann zum Beispiel schnelle Füße, also Dropbacks, mal schnelle Dropbacks. Davon bin ich auch zum Beispiel mittlerweile als QB-Coach komplett weg. Dass es nur darum geht, schnell, 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 sondern es geht darum zu verstehen, warum ich einen Schritt wie machen muss, weil mich das immer sehr gestresst hat. Ja, ich hatte einen Quarterback-Coach und habe ich auch irgendwann zu meinem Head-Coach gesagt, ey, ich kann nicht mehr mit dem zusammenarbeiten. Das stresst mich. Ja. Der kommentiert alles, was ich mache. Ich habe nicht die Möglichkeit, mich da irgendwie zu entfalten, weil der alles kommentiert.
Ja, vor allem schlimm ist es, wenn er im ersten Durchgang das kommentiert hat und dann im nächsten Versuch dann wieder was komplett anderes, das bringt einen völlig aus dem Konzept, das bringt nichts.
Ja, total. Und ich finde auch, Football-Coaching ist auch sehr individuell, ne? Vor allem auf der Quarterback-Position. Da kommt es auch darauf an, wie mobil, wie agil bin ich, wie groß sind die Beine, wie schnell kann ein Dropback machen, wie schnell kann er aufdrehen. Da kannst du nicht einfach eine Philosophie für alle QBs umsetzen. Das ist ja auf allen Positionen so. Ne?
Ja, so ein bisschen Stress reinbringen ist immer cool, ne? Aber Dauerfeuer ist auch scheiße.
Na, vor allem ist es halt kontraproduktiv. Also man sollte, also finde ich jedenfalls als Coach, sich für eine Trainingseinheit oder einen Trainingsabschnitt einen Punkt raussuchen, den du heute bearbeiten willst und den versuchst du zu coachen. Ne? Und dann ist es am Dienstag halt, okay, du achtest auf schnelle Füße. Und am nächsten Tag achtest du darauf, okay, Hände zum Ohr oder sowas, ja? Oder Ball zum Ohr oder was auch immer, oder andere Körperhaltung. Ja, aber immer so Schritt für Schritt. Und ich hasse es, wenn Coaches immer versuchen, alles gleichzeitig zu coachen.
Ja,
Hat noch nie funktioniert.
Ja. Genau. Also das haben wir auch. Wir haben immer quasi so einen Schwerpunkt, ne, auf den wir legen. Zum letzten Training ging es darum, halt diese so Quick Screens, also schnelle Pässe zu werfen. Und da kennen die Jungs einfach schon die Coaches Points. Ja? Die wissen ganz genau, wie sie aufdrehen müssen, warum sie aufdrehen müssen. Ja. Und da gebe ich dir recht, finde ich super, ja, wenn man das so in so Elemente einbaut.
Ja, Super-GOs natürlich, das habe ich ja letztes Jahr auch erlebt. Dann willst du als Trainer gerade mit deinem Spieler eine Technik durchgehen. Dann kommt ein zweiter Trainer, sagt dazu, da musst du aber dies noch beachten und das noch beachten. Am besten kommt noch ein dritter Trainer dazu. Ach ja, und dann musst du dies noch beachten und das noch. Wo ich dann sage, ey, alle mal die Schnauze halten, es redet nur einer.
Ja, ja, also sage ich zum Beispiel auch, ey, guckt euch mein YouTube-Video an, weil da habe ich alles erklärt und genauso wird es gemacht.
Ja. Ja, nee, sowas hasse ich dann, wenn dann andere Leute noch ihren Senf dazugeben wollen.
Total, nee, das ist ja auch, das ist immer, manchmal das Gefühl, das ist so ein Ego-Ding von den Coaches. Man vergisst aber dann immer die Intention, dass es darum geht, die Jungs besser zu machen und nicht unser Fachwissen irgendwie zu präsentieren.
Ne? Richtig. Ja. So sieht es aus. Mensch, Kuschi, das haben wir ja aber ein schönes Gespräch geführt, du, ne?
Ja, total. Ja. Vielen Dank. Also über Football zu reden macht unfassbar viel Spaß.
Hat dir gefallen, ja? Warst du gerne bei den Coach Potatoes?
Auf jeden Fall. Werde ich jedem weiterempfehlen. Von daher wieder noch vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich glaube, ich könnte noch weiter, stundenlang noch weiter quatschen. Aber es
hast du dann noch ein Anliegen?
Hört eh keiner mehr, bitte?
Da hast du dann noch ein Anliegen, was irgendwie noch unter deinen Nägeln brennt, was du hier loswerden willst?
Ich wünsche mir einfach nur, dass, ich meine, wir sind ja auf einem sehr guten Weg in Football Deutschland oder vor allem, ich kenne mich ja eher so hier in NRW aus. Und ich wünsche mir sehr, dass wir die Jugendarbeit sehr ernst nehmen, dass wir gute Programme führen, dass wir ehrlich und transparent zu den Kids sind und dass wir nicht an uns, an die Vereine denken. Ich weiß, es ist immer schwer, aber es geht um die Jungs. Es geht immer um die Jungs und ich war auch schon immer zu meinen Jungs transparent, auch wenn sie Vereine wechseln wollten. Es ist die Entscheidung der Jungs, nicht der Trainer. Das ist so immer mein Credo.
Das war immer ein guter Abschluss.
Ja, das hatte ich gestern noch erwähnt gehabt. Nicht ein Coach hat ein Team, sondern ein Team hat einen Coach.
Ja, voll, total. Total. Auch dieses leidige Thema mit Abwerben und sowas, das kann ich nicht mehr hören.
Ja gut, also im Erwachsenen-Football gehört sowas dazu. Ich finde, im Jugend-Football sollte es nicht gemacht werden. Wenn sich jemand entscheidet, irgendwo hinzugehen, weil er dort besser werden kann, okay. Aber Abwerben in der Jugend finde ich doof. Ist auch eigentlich so im Code of Ethics so geregelt, dass man es nicht macht. Aber wird leider auch immer wieder umgangen. Ich finde auch, also gerade so im Jugendfootball, da sollte man auch gucken, wo man möglichst gut zusammenarbeiten kann.
Ja, aber ich finde, man sollte so fair sein als Coach. Das war zum Beispiel mein Credo, wo ich in Krefeld war. Da haben wir auch, wir haben 9er Tackle gespielt. Und ich habe irgendwann zu meinen Jungs gesagt, so, ey Jungs, wenn ihr wechseln wollt, aus welchem Grund auch immer, weil ihr unbedingt Elva spielen wollt oder GFLJ, ist das vollkommen in Ordnung.
Ja,
aber tut mir nur einen Gefallen, sag mir Bescheid. Lass uns drüber sprechen. Und ich war da wirklich sehr transparent. Und ich hatte auch Situationen, da kam ein Spieler zu mir, hey Coach, ich will dir unbedingt Düsseldorf Panther hier ausprobieren. Ich so, lass uns mal einen Termin mit deiner Mutter machen und dann berate ich euch da gerne. Und ich habe auch ganz klar gesagt, das, was du dir wünschst, kann ich dir nicht bieten. Ich kann dir keinen Elfer-Tackle bieten, ich kann dir keinen Bundesliga bieten, kann ich nicht. Ich kann dir ein cooles Team bieten, ich kann dir einen guten Trainer bieten, aber wenn du unbedingt das willst, hey, dann mach das. Ich unterstütze dich dabei, ich habe so auch den Kontakt dann aufgebaut. Warum machen wir das nicht so? Warum sind wir nicht offen und transparent gegenüber unseren Spielern und unterstützen die auch auf dem Weg? Es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn sich ein Spieler dazu entscheidet, einfach höherklassig zu spielen. Die spielen ja nur einmal im Leben Jugend.
Richtig. Das hatte ich auch die Situation, da hatte ich auch einen Spieler, also wir haben Elfer gespielt, aber wir hatten einen Safety gehabt, der war athletisch sowas von spitzenmäßig, dass er in unserem Team wirklich outstanding war. Wir haben Regionalliga gespielt und hab dann auch gemerkt, irgendwann, wollte er so rumdrucksen, dann habe ich gesagt, komm, lass mal reden, wie sieht's aus, wahrscheinlich willst du wechseln. Ja, und ich habe da einen Kumpel bei den Rebels und ich würde gerne höherklassig spielen und ich komme hier einfach nicht weiter. Dann sag ich, ist alles okay, ich freue mich, dass du mir Bescheid sagst, guck dir das da an, ne? Brech nichts übers Knie, guck's dir in Ruhe an, danach sprechen wir nochmal und wenn du darüber gehen willst, dann hast du meinen Segen, ist auch alles gut, was soll man den Kids jetzt Steine in den Weg legen?
Wenn das ist ja meine Aufgabe als Coach, ne? Das Potenzial halt möglichst auszuschöpfen.
Ja. Richtig, und vor allen Dingen, wird er dann eh nicht mehr bei dir glücklich, ja? dann kommt er nur mit halber Kraft zu dir, das bringt dir auch nicht weiter.
Aber ich finde, so kann man auch nur sein, wenn man von seinem Programm überzeugt ist. Mhm. Ja, weil ich kann selbstbewusst einfach sagen, so, hey, ich habe hier was aufgebaut, wovon ich überzeugt bin, dass das gut ist. Von mir aus, jeder kann ruhig meine Spieler irgendwie anschreiben oder abwerben. Ich bin, das sage ich jetzt ganz selbstbewusst, vielleicht ein bisschen arrogant, ich bin davon überzeugt, dass kein Spieler von mir wechseln wird.
Ja, und wenn du so ein Programm fährst, dann brauchst du auch davor keine Angst haben.
Genau, richtig. Und wenn jemand wechselt, dann hat das seinen Grund und das ist auch vollkommen richtig. In Ordnung. Und so war ich schon immer. Und ich habe mir dann immer so Kritik angehört, ja, wie kannst du so denken? Du musst an den Verein denken, auch vor Jugend. Nein. Ich habe die Verantwortung gegenüber den Jungs und ich will nicht in 10 Jahren mir von ihm anhören müssen. Wegen dir habe ich es nicht probiert, mal höherklassig zu spielen oder wie auch immer. Das könnte ich nicht ertragen.
Ne? Ja, dieses Lagerdenken.
Hey, das ist auch eine Chance, was zu lernen. Für den Spieler als auch für dich. Wenn er wechselt und weil irgendwas nicht läuft, dann fragst du mal nach, warum es nicht läuft. Und dann lernst du was da draus. Richtig. Oder auch nicht. Oder ist halt für dich ein Zeichen, ich habe den gut ausgebildet. Er will jetzt den nächsten Schritt gehen.
Und bevor er dir schlechte Stimmung im Team verbreitet, weil er halt nicht gehen darf, hast du halt auch nichts gewonnen.
Total. Also, aber da fehlt mir auch so ein bisschen auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen. Ich habe, das ist auch true Story, wo ich in Krefeld war, haben auch einige Teams auch abgeworben. Das habe ich mitbekommen. Und da habe ich einen Headcoach angerufen. Ich so, ey, vielen Dank fürs Abwerben. Das zeigt mir, dass du unsere Spieler gut findest. Lass uns das doch viel einfacher machen. Wenn du Spieler von mir gut findest, sag mir Bescheid. Mhm. Und ich stelle dir auch den Spieler vor. Du kannst zum Training vorbeikommen oder ich komme mit dem vorbei. Lass uns das so machen. Lass uns doch zusammenarbeiten.
Offen und ehrlich sein.
Weil was bringt das denn, wenn du den Spieler hinterm Rücken dann anschreibst, der heimlich zum Training kommt? Das ist doch für alle Kacke. Lass uns das doch.
Ja, das bringt nur blödes Gerede und das hilft nicht. Ne? Aber das kennen wir seit 30 Jahren. Ja,
wie gesagt, ich kann jeden, vor allem so für einen im Aufbau, ich kann es verstehen, dass das super, super kacke ist, wenn man gerade so 20 Spiele hat und dann die 3 besten Spieler dann noch weggehen. Ich weiß, dass das nicht gut ist und auch den Aufbau nicht fördert, aber hey. Das ist einfach unsere Aufgabe als Coaches, denen das zu ermöglichen.
Ja, so sehe ich das auch.
Und es heißt ja auch nicht, dass jeder Spieler wechselt, nur weil er gerade von irgendeinem Coach angesprochen wird.
Ich denke halt auch, es ist wichtig, ein vernünftiges Programm zu fahren, wo die Spieler wissen, was sie erwartet, wo man ihnen klar macht, wer sind wir, warum sind wir, also warum seid ihr hier part of the team, und dann schaffst du Loyalitäten und damit ist dann alles geregelt. Und wenn dann einer sich wirklich sportlich so weiter qualifiziert, dass der nächste logische Schritt ein anderes Team ist, dann ist es eben so.
Ja, do it. Lass uns drüber reden. Ich berate dich da gerne. Also da war ich sowieso immer anders, ne? Weil ich habe auch zu Krefelder Zeit habe ich auch zu einigen Jungs gesagt, also ich will dich in 2 Jahren wirklich in der Bundesliga sehen, in der Jugendbundesliga. Ja. So, sorg dafür. Du hast das Potenzial dafür und ich unterstütze dich da. Ja. Klar, wenn du in Krefeld bleibst, dann küsse ich dir die Füße, aber du gehörst dahin. Mach es.
Und sowas, wenn du Bock drauf hast, mach es. Sowas würde ich halt auch vom Vorstand verteidigen. Ne? Die sehen sowas natürlich nicht gerne. Die haben halt andere Interessen, aber da musst du auch als Trainer sagen, okay, da stehe ich hinter.
Definitiv.
Gut, Carsten, hast du noch was?
Nee.
Gut, dann machen wir. Nö. Genau, wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, immer den Absprung zu schaffen und den Eiern war halt immer rum. Machen wir es jetzt einfach so. Ich mache jetzt hier noch meine Schlussansagen. Guckt beim Kartoffelsalat vorbei, unsere Playlist bei Spotify. Folgt der, da findet er unsere neuen Songs drauf. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns über 5 Sterne freuen. Und ansonsten schreibt uns auf Instagram, könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr auch irgendwie Jugendcoaches seid, wie ihr das so seht mit der Abwerbegeschichte, Fluch, Segen, wie handelt ihr das? Würden wir uns mal über Feedback freuen. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche, dann ist unser Dauergast Martin wieder mit dabei. Und oh je. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei Coach Kuschi. Schön, dass du mit dabei warst, war auch ein sehr interessantes Gespräch. Und wir wünschen dir und dein Team alles Gute für die Saison und jetzt hast du noch die Gelegenheit für eine Abschlussweisheit.
Boah, ich habe halt so viele Weisheiten für den Preis gegeben, ich glaube, ich bin komplett leer gesaugt.
Okay. Wenn leer, dann leer.
Ich habe Flasche leer. Alles klar, dann verabschieden wir uns. Good fight, good night und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Die Coach Potatoes.